Peace, Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, die tatsächlich inzwischen wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist. Denn Leute, ich sage euch, wie es ist. Die Urlaubsfolgen sind leider Vergangenheit. Kein Urlaubskontent mehr für euch und für uns. Schatzi hat beschlossen, 2 Folgen Urlaub müssen reichen. Ich hätte da ja noch einen 5-Teiler draus gemacht oder so.
Ja, hättest du, aber dann weiß ich nicht. Irgendwann passieren auch neue Dinge. Wir können ja nicht einen Monat über unseren Urlaub erzählen. Also so contentlos sind wir auch nicht.
Du weißt, ich könnte das. Ich habe die Gabe, auf jeden Fall Dinge exzessiv in die Länge ziehen zu können. Ich musste nämlich erst letztens dran denken, wie ich bei meinen Kindergeburtstagen immer von unserer Mutter dann irgendwann nach Stunden darauf hingewiesen wurde, dass doch bitte die Bescherung nicht der einzige Programmpunkt des Tages sein sollte.
Erinnere ich mich gar nicht
weil,
dran.
Weil doch, ich weiß noch, wie
aber
heute...
Aber auf deine Kindergeburtstage war ich auch noch nicht eingeladen. Ich war dann erst zu den Teenie-Geburtstagen eingeladen.
Ja, stimmt, weil da warst du dann vielleicht doch auch noch ein Tickchen zu klein für das Ganze. Wobei, du warst ja trotzdem
irgendwie...
Ich
war nicht cool genug.
...dabei, oder?
Naja, ich durfte... Nein, ich wurde wirklich auch teilweise in mein Zimmer verbannt. Und dann durfte ich zur Bastelaktion, durfte ich das Wohnzimmer dann betreten, damit ich wenigstens auch mitgebastelt habe. Aber dann musste ich auch meistens wieder gehen.
Ja, so hört sich das auch nicht, dass da die 2,5 Jahre jüngere Schwester hier die ganze Party crasht. Das hätte ich nicht gebrauchen können. Naja, aber ich glaube, das habe ich nicht selber entschieden. Das wird unsere Mutter entschieden haben, um mich hier einmal in Schutz
zu
nehmen.
Nein, sorry, das hast du absolut entschieden.
Echt?
Aber schön ist es ja, dass es dann, wo andere Leute dann anfangen, zickig zu werden, nämlich als Teenager, wir uns dann gegenseitig zu den Geburtstagen eingeladen haben und dann alles Friede, Freude, Eierkuchen war.
Absolut. Dazu 2 Dinge. Und zwar erstens... Ich kann dich beruhigen, Schatzi, du hast nicht viel verpasst, denn ich habe wirklich meine Kindergeburtstage zur Hälfte der Zeit mit Geschenke auspacken verbracht. Das weiß ich noch wie heute. Ich hatte dann so, keine Ahnung, so 6 meiner Grundschul-Friends da oder so und ich habe mich mit denen in einen Kreis gesetzt. Ich habe es zelebriert, jedes einzelne Geschenk. Wir sind ja auch so...
Das macht sie immer noch. Also wenn man Laura was schenkt, vor allem wenn es mehrere Teile hat und mehreren Dingen verpackt ist, dann verbringt Laura erstmal 5 Minuten damit, jedes Paket zu betrachten, uns anfangen zu raten, was drin ist. Und ich trage das mit sehr viel Fassung, aber es ist geil an so einer Party, dass dann irgendwann schon dass dann auch Freunde gibt, die sagen, Laura, pack's doch bitte einfach aus.
Ja, manche Dinge ändern sich einfach nie und genauso war es damals schon. Ich weiß, wie ich da wirklich das auszelebriert habe, jedes einzelne Geschenk, jede Freundin. Und dann habe ich immer noch so eine Ode, eine Dankesrede darauf gehalten, auf das tolle Geschenk und das angeschaut. Und dann ging es weiter und ich weiß, wie unsere Mutter dann irgendwann nach einer Stunde kam und so meinte, Laura, du packst ja immer noch aus. Wir müssen jetzt hier, wir haben hier einen straffen Timetable hier, so nächster Programmpunkt. Sonst wären wir ja um Mitternacht nicht fertig mit dem Basteln und dem Würstchen essen. Deswegen,
ja, wir müssen jetzt in den Garten zur Rallye und dann im Planschbecken tauchen und mit der Taucherbrille und den Flossen dreimal um den Teich laufen und so Dinge. Das muss alles abgearbeitet werden.
Und dann müssen wir Geruchskim spielen und Schokolade essen und Mumienspiel, aber das haben wir ja schon mal alles besprochen ausführlich. Aber, und das war Punkt 2, den ich noch sagen wollte, ich habe ja sogar auch mal einen Kindergeburtstag für dich ausgerichtet. Ich habe ja mal einmal komplett alles organisiert. Ich habe eine komplette Kindergeburtstags-Halloween-Party für dich gemacht, Schatzi.
Hast du? Da war ich noch in der Grundschule und du schon weiter oder so, ne? Da bin ich 10 geworden und du 12 oder so?
Ja, genau. Oder du 9 und ich 11. Es irgendwie war sowas. Das war die Story. Und das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Sorry, Leute, für die, die es doppelt hören. Aber es ist doch ein Brüller. Also freut euch drauf. Und zwar war das die Sache, wo ich ja auch alles perfekt dekoriert hatte im Vorhinein. Und ich hatte ja mit Window Color überlebensgroße Dekorationsfiguren gebastelt. Unter anderem passend zu Halloween. Ein Gespenst und einen Halloween-Fratzenkürbis, ja, in wirklich riesig, also so 30 auf 30 Zentimeter oder so, keine Ahnung. Selbst natürlich designt, weil ich hatte ja so große Vorlagen, gab's ja gar nicht. Ein eigenes
Ich muss lachen, Schatzi, weil ich weiß, wie die Pforte ist. Das ist Schatzi, wie so ein schlechter Comedian, der seine Pforte gar nicht erzählen kann, weil er die ganze Zeit schon lachen muss.
Aber trotzdem gut, wenn das Publikum schon lacht, wenn sie den Witz zum 100. Mal hören, aber es immer noch lustig finden. Also auf jeden Fall, ich habe da mich wirklich künstlerisch verausgabt mit 11 oder wie ich da alt war und habe wirklich da riesengroß auf einen DIN A 3 oder was es ist, Zeichenblock, da mein Kürbis-Dingsi und mein Gespenst-Dingsi draufgemalt habe. Das alles schön mit ungefähr 15 Litern Window-Color ausgemalt, trocknen lassen, in Feinstarbeit an unsere Wintergartenscheiben gehängt. Und dann hing das da in vollster Pracht und irgendwie ein Wochenende nach der Party oder so kam unsere Oma zu Besuch. Die betrat das Wohnzimmer.
Der liebste Mensch der Welt, übrigens.
Der allerliebste Mensch der Welt. Und sie hat auch nur liebe Sachen gesagt. Sie hat meine Kunst in hohen Tönen gelobt. Sie hat sie nur anders ausgelegt. Kunst ist ja auch eine Interpretationssache. Sagen wir, wie es ist, Schatzi. Aber auf jeden Fall kam sie rein, betrat das Wohnzimmer und blickte geradeaus auf besagte Fensterscheiben, an denen sich meine Kunstwerke befanden, und sagte: Oh, wie schön! Ein Handtuch und eine Tomate. Ja, und ab da
ist immer noch geil. Ab da hat Laura beschlossen, dass das Kunst nicht so ihr, dass sie eher in die darstellenden Künste, also in die selbstdarstellenden Künste geht.
Genau, dachte ich mir, was hier malen am Arsch. Ich mache jetzt nur noch was mit meinem eigenen Körper. Ich mache jetzt hier keine Fremdkörper mehr. Das geht ja nur noch schief. Ja. Genau, eigentlich ist das quasi der Auslöser geworden. Sonst hätte ich damit, Schatzi, du, ich wäre eine Window-Color-Artist geworden. Gibt es überhaupt, ich habe noch nie Window-Color-Kunstwerke in einem Museum gesehen. Jetzt mal ohne Scheiß. Gibt es überhaupt?
Ich glaube nicht.
Gibt es eine Window-Color-Künstlerin? Eine professionelle Window-Color-Künstlerin? Das ist eine Marktlücke.
Ich glaube nicht, weil wenn du, eine Window-Color Spaß hast und ein ernstzunehmender Künstler wirst, ich glaube, dann machst du einfach Glasmosaike, einfach Fenster, einfach Buntglasfenster und Mosaik. Also dieses ist ja ein schwieriges Medium, dieses Window Color. Der Fluch auch, glaube ich, aller Eltern, die dann nach 5 Jahren, wenn das Kind dann vergessen hat, dass da die tolle Blume noch am Fenster hängt und sie doch mal entfernt werden soll, anfangen muss mit irgendwelchen Rasierklingen, vertrocknetes, uraltes Window-Color, von UV gehärtetes Window-Color, wieder vom Fenster zu meißeln. Also Gott, bei uns hingen die nie so lange, dass es da wahnsinnige Probleme gegeben hätte, aber ich habe das schon gesehen und ich habe selbst irgendwie in meiner zweiten Wohnung hat wohl jemand versucht, Window-Color vom Fenster zu ziehen und da waren noch Reste übrig. Da waren noch so neongrüne und blaue Punkte, harte Punkte, die man fast nicht runtergekriegt hat oder die man damals auch nicht runtergekriegt hat, noch am Fenster. Hat da sich irgendein Kind verewigt.
Ja, wenn irgendwann in 3000 Jahren irgendeine ganz neue Spezies hier so archäologisch unsere Überreste auskramen und ausgraben wird, dann werden da mit Sicherheit an der einen oder anderen Fensterscheibe bestimmt auch irgendwelche ganz ominösen Plastikrückstände zu finden sein von irgendeinem komischen, verhärteten, plastischen, wie sagt man hier, chemischen Material, ne, wie heißt denn das hier, Kunststoffmaterial, was nicht wirklich genau zuzuordnen sein werden kann. Werden sein kann. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall frage ich mich jetzt gerade, ob Window Color überhaupt noch in ist, weil das ist ja gar nicht mehr ökomäßig. Das ist doch voll Plastik und bestimmt mega umweltschädlich. Ich will gar nicht wissen, was da für Stoffe drin waren. Und allein die Kinder, wenn es auf die Haut kommt, wenn man das inhaliert und so weiter, das geht doch alles gar nicht. Das ist ja absolut überhaupt nicht ökologisch. Und dann hängt man da Plastik an seine Scheiben. Das ist ja mega peinlich.
Also ich glaube, die Bügelperle ist immer noch oder wieder in.
Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gesehen auf Instagram von Leuten, die Kinder haben. Und die habe ich gesehen, wie da mit Bügelperlen gearbeitet wurde.
Mhm. Aber ich glaube, Window Color ist nicht mehr so in. Das habe ich auf jeden Fall auch nicht bei irgendwelchen Leuten gesehen, die kleine Kinder haben und dann posten, was sie so für Aktivitäten mit ihren Kindern machen. Da gibt es Dinge, die etwas besser und weniger chaotisch sind, glaube ich.
Ja, verständlich, aber auf eine Art auch irgendwie schade, weil ich finde es traurig. Ich fand, Window Color ist auf jeden Fall ein Teil meiner Kindheit gewesen und da habe ich mich künstlerisch verausgabt. Und leider ist es, yeah, an deinem Kindergeburtstag, den ich selbst organisiert hatte, dann zu Ende gegangen.
Gescheitert.
Meine Window Color-Karriere. Aber gut, okay, es hat ja alles im Leben einen Grund, Schatzi, wer weiß. Wer weiß, vielleicht wäre ich damit noch unerfolgreicher gewesen als mit dem, was ich jetzt mache.
Ach,
you
bitte.
Never know.
Du bist nicht unerfolgreich.
Aber Schatzi.
Ja, aber das Zelebrieren liegt dir schon immer im Blut. Also ich kann das nur bestätigen, wenn ihr Laura was schenkt, bringt Zeit mit.
Definitiv. Ich hoffe, das schreckt euch jetzt nicht davon ab, mir was zu schenken. Es ist eher, ihr solltet euch freuen, weil ihr kriegt, also mehr Aufmerksamkeit kriegt ihr nicht, als wenn ihr mir was schenkt. Dann ist wirklich, der halbe Tag ist geregelt. So viel zum Zelebrieren. Ich liebe es, Sachen zu zelebrieren. Ich liebe es, Geschenke auszupacken. Ich liebe es, ewig lang über den Urlaub zu reden. Aber wie gesagt, Schatzi ist da das Gegenteil und die hat da was dagegen. Deswegen darf ich hier nicht nochmal über den Urlaub reden. Deswegen, Schatzi, habe ich alles gegeben, um so viel wie möglich zu erleben, damit ich über meine Urlaubsdepression hinwegkomme. Denn ich sage euch wirklich. Ja, das war wirklich so. Der Urlaub war so schön. Jetzt haben wir die letzten Wochen die ganze Zeit darüber geredet, wie toll der Urlaub war. Und ja, wie das immer so ist bei einem guten Drogentrip, nach dem großen High kommt das tiefe Low. Und so ging es natürlich auch mir nach diesem Urlaub. Ich bin hier ganz Mutterseelen alleine. Okay, gut, ich hatte Timo. Aber ansonsten bin ich Mutterseelen alleine zurück nach Berlin geflogen, kam da an, musste alleine zurück in meine traurige kleine Wohnung, wo übrigens immer noch die Baustelle wütet. Und ja, hab tatsächlich dann wirklich random richtig crazy viele Dinge unternommen, um einfach weiter in Action zu bleiben, in dem Action-Modus. Ja, also man könnte es in beide Seiten interpretieren. Die traurige Interpretation wäre, dass ich die Leere füllen musste, die das Urlaubsloch in mir hinterlassen hat. Das Positive könnte aber auch sein, ich war einfach noch so im Flow mit unserem Aqualand-Dünen-Wandern, Maspalomas, Gay Pride, Las Palmas, dies, das.
90 gedönst. Kilometer laufen, dass du jetzt weiter hasseln musst. Ich meine, es kommt jetzt auch der Sommer. Also ich habe jetzt, wir leben gerade am Wochenende auf und das ist jetzt das letzte Wochenende für die nächsten 4, wo ich nichts vorhabe. Sonst bin ich jedes Wochenende an einem anderen Punkt in Deutschland. Das wird ganz wunderbar.
Wie schön. Davon wirst du uns ab nächster Woche dann hoffentlich ausführlich berichten. Jetzt kann ich euch tatsächlich berichten, zumindest von einer Sache. Das ist wirklich lustig gewesen. Das ist mir ein Anliegen, dir das zu erzählen, Schatzi, was ich letzte Woche erlebt habe. Und zwar habe ich unter anderem, um mein Urlaubsloch zu füllen, war ich einfach random alleine bei der Aufzeichnung einer TV-Show dabei, Schatzi.
Right, hattest du erwähnt, dass du das gemacht hast? Ich habe das ja immer noch nicht gemacht und ich wohne jetzt hier schon, im Oktober sind es 10 Jahre in Köln und hier werden die tollsten Shows aufgenommen.
Let's Dance, sorry.
Ich war jetzt also wirklich halt eher so bei Neo Magazin Royal oder Heute Show und so Sachen, aber gut, Let's Dance, ja, auch das. Aber es werden die tollsten Sachen hier aufgenommen und ich habe mich auch noch nie ansatzweise darum bemüht. Ich glaube, ich hatte mal nachgeguckt, wie man da sich auf Karten bewerben kann, aber ich habe es nie in die Tat umgesetzt.
Ja, ich kann dir sagen, das ist mega geil, es lohnt sich total. Und zwar habe ich, glaube ich, schon vor Jahren mich da mal in so einem Portal angemeldet. Und da zwar, ich glaube, das war noch zu Zeiten, als ich für unsere Eltern, denen wollte ich gerne den Eintritt in eine Show, die sie sehr gerne gucken, im SWR-Fernsehen, wollte ich ihnen schenken, um dann festzustellen, ha, shit, da kann man ja gar nicht Tickets einfach so kaufen wie für ein Konzert oder ein Theaterstück, sondern da muss man sich irgendwie so wo registrieren und dann kriegt man, wenn da zufällig gerade Karten frei sind, kriegt man irgendwie die Möglichkeit, die dann anzunehmen und das wird so quasi verlost. Und dann dachte ich mir, okay, gut, dann muss ich das halt jetzt mal auf gut Glück probieren und hatte mich da angemeldet und bekam dann auch tatsächlich ein Dreivierteljahr später oder so, da hatte ich schon gar nicht mehr dran gedacht, riefen die mich an und meinten, ja, es werden jetzt hier Karten für diese und diese Sendung frei. Und dann habe ich wiederum unsere Eltern angerufen und gemeint, hier, hallo, habt ihr zufällig nächste Woche Freitag Bock nach Freiburg zu fahren? Ich habe da Tickets für euch klar gemacht. Haben sie tatsächlich auch gemacht und es war wohl auch sehr lustig. Also das Geschenk wurde dann 1000 Jahre später tatsächlich in Erfüllung gegangen. Das ergibt ja mal gar keinen Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. So, und seitdem bin ich da irgendwie registriert und kriege regelmäßig angezeigt, was gerade wieder so für Shows am Start sind. Und dann gibt es teilweise Shows, da gibt es kostenpflichtige Karten. Das ist nie teuer. Sagen wir so 15 Euro ist es meistens so das Maximum. Aber oft gibt es auch kostenlose Tickets. Weil, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, gerade wenn es irgendwelche neuen Shows sind, neue Formate, die noch kein Mensch kennt, wer sollte da dann mal auf gut Glück kostenpflichtig einfach hingehen? Und deswegen, weil man ja auch Publikum braucht. Das sieht ja mega peinlich aus sonst, wenn das da so eine Fernsehaufzeichnung ist und da ist niemand, außer es ist Corona und da darf niemand sein. Ansonsten denkt man sich ja, hä, warum sitzen da keine Leute? Das ist ja voll die schlechte Show und zappt weiter oder so. Und dementsprechend ist es wirklich so eigentlich so eine Art von, wir kaufen uns da unsere Zuschauer und setzen die da rein, umsonst. Dann kriegen sie noch einen kleinen Snack und ein Getränk und dann sollen die schön applaudieren und dann sieht das geil aus vor der Kamera.
Also ich habe hier jetzt gerade mal aufgemacht, was es so alles für Aufnahmen gibt. Also die Stadt Köln hatte eine ganze Liste hier. Und ich sehe gerade, was sich wohl sehr gut bezahlen lässt, sind Castingshows. Denn die SDS zum Beispiel verlangt 48 Euro für das Ticket und das Supertalent 55 Euro für das Ticket. Und ein ganz besonderes Highlight, es wird auch Wer wird Millionär in Köln aufgenommen. Man kann sich vormerken lassen, willst du raten, wie lange die Wartezeit ist?
Ja gut, ich meine, das sind ja diese krass etablierten Shows, wie ja auch diese eine Sache, wo ich unsere Eltern dann dahin geschickt habe und da war ich ja auch auf so einer ewig langen Warteliste. Ich weiß auch, dass bei Heute Show ist es, glaube ich, ähnlich. Und ja, Wer wird Millionär? Ich glaube, da brauchen sie keine Leute ködern. Ich glaube, die Leute kommen davon alleine. Ich schätze jetzt einfach mal 2 Jahre.
Circa 4 Jahre.
4? Okay, knapp daneben ist auch vorbei. Also gut, wenn ich jetzt zu Wer wird Millionär möchte, dann muss ich mich jetzt anmelden, um in 4 Jahren dann da, wenn ich in 4 Jahren zu Wer wird Millionär möchte, muss ich mich jetzt schon anmelden, rechtzeitig, damit ich dann auch in 4 Jahren dort dann ein Ticket kriege.
Genau. Was du aber machen kannst, wo hier ganz easy du dich einbuchen kannst, dafür müsstest du allerdings nach Hamburg kommen, aber es wäre es dir vielleicht wert. Quizduell Olymp. Kostet nichts. Kannst du buchen, so viel du willst. Im Juli durch. Juli, August.
Ich merke schon, Schatzi, du hast das Prinzip verstanden, denn genau das ist das Game, in dem ich mich auch jetzt hier befinde. Ich kriege all die Sachen angezeigt, wofür auch Leute wirklich aktiv gesucht werden. So war ich letztes Jahr ja schon einmal bei Wer steht mir die Show dabei. Wobei, da war ich ja sogar ein bisschen aus beruflichen
Gründen. Da hattest du ja Connection.
Genau, weil ich da Connection hatte.
Die du nicht haben wolltest, aber du hattest sie.
Aber ganz genau, ich hatte unfreiwillige Connection, sagen wir, wie es ist. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da war ich quasi auch schon mal auch kostenlos und war ja auch ganz lustig. Und dann dachte ich mir, als ich jetzt zurückkam und ich bekam in dem Moment, als ich hier zu Hause in meinem kleinen Urlaubslöchlein saß und nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll, bekam ich wieder so eine Mail, dass da wieder so Freikarten zur Verfügung stehen. Und da dachte ich mir, scheiß drauf, ich habe Donnerstagnachmittags noch nichts vor. Ich hole mir da jetzt einfach so ein kleines Ticket. Und dann habe ich mir eine Freikarte geholt, also wirklich komplett kostenlos, für eine Show, es stand nur drauf, oh Gott, Schatzi, jetzt bin ich mir echt unsicher, ob ich das überhaupt alles verraten darf, weil das wird erst im September ausgestrahlt, aber ich erinnere mich nicht, so eine krasse Verschwiegenheitsklausel unterschrieben zu haben.
Ja, das hätten sie euch, glaube ich, gesagt. Hättet ihr
ich glaube
nicht.
Auch.
Außerdem ist es doch Werbung, oder? Außer ihr sagt, es ist katastrophal und hat gar keinen Spaß gemacht.
Da hast du auch wieder recht. Also gut, dann sehe ich es jetzt so. Ich mache ein bisschen Werbung dafür, weil ich fand es eigentlich ganz witzig. Und ich glaube, wenn es wirklich, wirklich verboten wäre, so wie ich das auch von Filmdrehs kenne, da wird ja doppelt und dreifach wird man nochmal darauf hingewiesen, dass man da wirklich verschwiegen bleiben muss und so. Ich sag nur, Marvel, damals. Haben wir da schon mal drüber geredet? Wie ich bei Marvel mitgespielt habe. Und
ja, ja.
Das einfach bis wir am Set standen, nicht wussten, was für ein Projekt es eigentlich gerade ist, für das wir da gerade gecastet wurden.
War das nicht irgendwie so ein Buchstabe?
Es war Sputnik. Sputnik war der Codename für diese Produktion.
Da hat mich ja der Polizeiruf irgendwie versaut für Sputnik.
Ah ja, stimmt. Erzähl mal kurz, weshalb.
Im Polizeiruf in Berlin, da gibt es einen Nebencharakter, der sich Sputnik nennt. Ich kann dir gerade den Schauspielernamen nicht sagen, du kannst es vielleicht besser. Und der ist so ein kleiner Chaot, der jeden Film von Polizeiruf eine andere wilde Idee hat. Dass er macht er einen Kaffee auf, mal ist er Taxifahrer, mal verkauft er Spreewaldgurken im Großhandel, mal, keine Ahnung was, hat er eine Wurstfabrik aufgemacht und ein Dogsitting oder so. Und manchmal hilft er dann auch mit, aber meistens ist es einfach so ein unterhaltsamer Nebencharakter. Und das hat sich dann für mich irgendwie für Sputnik gehalten. Natürlich ist es auch die Weltraummission hier, Sowjetunion und so, aber für mich ist es eher der schrullige Typ von Polizeiruf.
Ja, doch lieber schrulliger Typ von Polizeiruf als irgendeine Sowjetunionsgeheimmission damit verbinden. Jackie Schwarz ist übrigens der Darsteller des Sputniks im Polizeiruf, um das geklärt zu haben. Genau, und Sputnik für mich immer jetzt ab sofort assoziiert mit dem Geheimtitel von Marvel, für das ich mal gebucht wurde vor 1000 Jahren und ich monatelang immer E-Mails für Projekt Sputnik bekommen habe und überhaupt nicht wusste, was genau das jetzt eigentlich sein wird, außer irgendeine Hollywood-Produktion. Und dann wirklich, wir hatten Fitting um 2.30 Uhr Sonntagmorgens und wir kamen da an.
Geheim, geheim, geheim.
Es war so fancy geheim. Wir kamen da an, wir mussten dann erst alle unsere Handys abgeben. Dann wurden wir gefittet und dann wurden wir gebrieft und beim Briefing, als dann gerade die Sonne aufging, hieß es dann so, und übrigens, herzlich willkommen am Set von Marvel und alles und so ausgerastet, ey. Naja, okay.
Ja, du gut. Bist auch zu sehen. Im zweiten Captain America treibt er sich in Berlin rum, so er ist da irgendwie auf dem Kanzleramt und hält mit seinen bloßen Händen einen Hubschrauber auf. Und da gibt es irgendwann so eine Kamerafahrt. Ich glaube, da rennen sie vorbei, so an der Spree entlang. Und da steht Laura mit einer Umhängetasche an so einem Geländer. Ich weiß nicht, ob jeder sie erkennt. Ich habe sie direkt gesehen, weil ich kenne die Körperhaltung meiner Schwester.
Das stimmt. Wenn man Menschen so von der Körperhaltung sehr gut kennt, dann kann man sie viel schneller erkennen, als wenn man nur das Gesicht kennt oder so.
Ich bin 5 Jahre lang hinter dir hergelaufen, jeden Morgen. Ich kenne deine Körperhaltung.
So ist es auch. Schatzi, für irgendwas musste das ja auch gut sein. So, ne?
Ja, ich möchte das kurz erklären. Wir sind immer zusammen mit unserem Vater in die Stadt gefahren und dann die letzten 10 Minuten von seiner Schule, wo er Schulleiter war, zu unserem Gymnasium gelaufen. Und Laura hatte irgendwie den Spleen, dass sie vor mir laufen musste, weil ich war ja anscheinend zu langsam. Und immer wenn ich versucht habe aufzuholen, um neben ihr zu laufen, ist sie schneller gelaufen, dass sie vor mir lief. Also habe ich irgendwann aufgegeben und bin halt einfach immer einen Schritt hinter ihr gelaufen, weil das brauchte sie wohl. Deswegen habe ich aber sehr viel Zeit gehabt, mir das anzugucken.
In der Tat. Und ich bin immer noch schneller gelaufen, wenn es kalt war. Und da hat sich auch ein gewisses physikalisches Phänomen ergeben, was wir bis heute auch als
Schieflage.
Insider haben. Okay, es haben sich 2 ergeben. Einmal die dynamische Schieflage, weil ich wohl scheinbar zumindest zur damaligen Zeit, ich glaube aber, das war auch eine Gemengelage daraus entstehend, dadurch, dass ich ja immer eine unfassbar überladene, jeder Physiotherapeut in würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sie es schon tot wäre, getragen habe. Macht es noch einen Sinn? Auf gar keinen Fall. Also ich hatte immer Umhängetasche, weil Rucksack war ja zu uncool. Diese Umhängetasche hatte aber ungefähr 300.000 Tonnen Übergepäck, weshalb halt auch einfach das natürlich nicht gesund war.
Das ist dein Life. Das ist auch als Regieassistentin nicht besser geworden. Da hatte sie dann nur Gaffer und 500 Stifte und sonst noch was dabei. Bodytape, was weiß ich.
Das nennt sich Mary Poppins-Syndrom, Schatzi. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon was gehört hast, aber davon bin ich definitiv betroffen. Wenn ich was habe, ist es das Mary Poppins-Syndrom. Ich habe auch immer einen Regenschirm dabei. Naja, auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich, wenn ich dann relativ schnell gelaufen bin, das haben auch andere FreundInnen von mir bemerkt, gerade auch wenn ich, also ich bin eher schon mal sehr flott unterwegs und gerade wenn ich dann auch noch irgendwie was in den Bus kriegen musste oder so, was man in dieser Kackstadt da in der süddeutschen Pampa eh immer kriegen muss.
Das ist essentiell wichtig.
Der Bus fährt nur einmal die Stunde, das heißt, den muss man auch kriegen. Und wenn man dann ein bisschen knapp dran ist, dann muss man ihn trotzdem kriegen, sonst musst du eine Stunde bei Karstadt abhängen. Und nein, es gibt nicht noch was anderes, was ich jetzt nennen könnte, weil es gab nur Karstadt, wo man hätte reingehen können, um sich vor der Kälte zu flüchten. Ich konnte wirklich, das ist wirklich eine Sache, die ich tatsächlich fast ein bisschen vermisse, jetzt wo ich erwachsen bin. Ich konnte dir zu Schulzeiten, und das waren 9 Jahre, also sagen wir zu Gymnasialzeiten, zu Stadtschulzeiten, ich konnte dir im Schlaf auswendig sagen, was gerade in sämtlichen Geschäften der Innenstadt, und so viele gab es da nicht, denn so groß ist diese Stadt nicht, im Angebot war und auch sonst in der Auslage war. und auch sonst darum hing. Ich habe alles, wenn ich musste ja täglich ständig eine Stunde auf den Bus warten, weil natürlich hat man ihn am Ende doch immer irgendwie gerade so um 3 Minuten verpasst.
Also bei mir hat das eigentlich immer ganz gut geklappt.
Ja, toll, bei mir natürlich nicht. Dann war ich immer bei Karstadt und irgendwann, wenn man Karstadt dann komplett durch hatte, ist man umgestiegen auf H&M und dann gab es irgendwann nochmal Bijou Brigitte kam dann auch noch dazu. Da war ich dann auch noch ab und zu drin. Ja, weil Bijou Brigitte
ist direkt am Bahnhof. Das heißt, man konnte da immer den Bus quasi sehen. Das war eine gute Option.
Genau, Bijou Brigitte war eher so, wenn du noch so 5 bis 10 Minuten hattest, aber es so kalt war, dass du keinen Bock hattest, in der Kälte so lange an der Bushaltestelle zu stehen, ist man immer zu Bijou Brigitte rein, oder ich habe das zumindest getan, und habe mir da wirklich jeden einzelnen O-Ring angeschaut, bis der Bus kam. Ich konnte eine Stunde bei Bijou Brigitte drin stehen und jede einzelne Haarspange, jedes einzelne Armband konnte ich durchscannen.
So geil. Ich stand dann halt draußen. Also 15 Minuten habe ich auf jeden Fall draußen überlebt.
Frieren war keine Option. Also ich hatte wirklich alle Sortimente drauf von allen Läden, die es in dieser Innenstadt irgendwie gab. Noch irgendwelche 1-Euro-Shops. Du, ask me everything. Ich wusste alles. Auf jeden Fall, wenn ich dann doch trotzdem versucht habe, den Bus zu kriegen, dann habe ich immer so eine unorthodoxe Schieflage angenommen und bin quasi im 70-Grad-Krümmungswinkel oder was. Auch immer bin ich
eher
dann da
45.
So durch die Stadt gelaufen. Das war das eine. Und das andere, Schatzi, war, erinnerst du dich, wenn es ganz kalt war und man ganz schnell gelaufen ist und dann kam eine rote Ampel und dann ist man kurz stehen geblieben, dann wurde man in dem Moment kurz warm.
Ja.
Erinnerst du dich daran? Das habe ich auch bis heute noch.
Ja, so funktioniert das, ja.
Was ist das?
Dass dein Körper halt gerade aufgewärmt ist und dann weiter Energie produziert, als würdest du laufen und dir deswegen warm ist.
Das ist so geil gewesen. Das weiß ich immer noch, diese himmlischen 30 Sekunden an der roten Ampel, wenn man so schnell gelaufen war, weil es so todeskalt war. Dann steht man kurz an
dieser
Ampel. Gott
sei Dank gibt es in unserer Innenstadt auf dem Weg von unserem Gymnasium zum ganz anderen Ende der Innenstadt, weil da sind die Bushaltestellen, 3 Ampeln mindestens, an denen man immer anhalten kann.
Ja, also das war geil. Das war das zweite physikalische Phänomen, was ich da in dieser Zeit entdeckt habe an meinem Körper. So, geil. Wie kamen wir da jetzt hin? Ich habe komplett den Faden verloren. Körperhaltung,
ich erkenne dich
Marvel.
An der Körperhaltung, weil ich immer hinter dir hergelaufen bin.
Sputnik, Polizeiruf. Wir machen jetzt hier so alles zurück. So. Und zurück sind wir bei der TV-Show. Ja, genau. Ihr habt bestimmt schon alle komplett vergessen, dass wir da mal gestartet waren. Aber ist nicht schlimm. Ich hole euch zurück in unser...
Ich habe es diesmal nicht vergessen. Ich habe mich noch dran erinnert. Heute kein Goldfisch.
Ich bin stolz auf dich. Also ich hole euch zurück in unser goldfarbenes Gummibötchen, denn goldfarben war auch das Fernsehstudio, in dem ich der letzte Woche gelandet war.
Hat's dir gefallen?
Es hat mir außerordentlich gut zugesagt, auf jeden Fall schon mal das Studio. So, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben darüber gegrübelt, wie viel ich jetzt verraten darf. Ich tue es jetzt einfach, zeigt mich doch an, dann werde ich Fame dafür. Und es hat ja vielleicht auch ein bisschen Werbungscharakter. Und unbezahlte Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich habe auch nichts dafür bezahlt, sagen wir, wie es ist. Naja, auf jeden Fall wurde dafür geworben, eine neue TV-Show mit niemand Geringerem als Aurel Merz, den ich ja tatsächlich echt ganz cool finde. Der hat ja auch einen eigenen Podcast, den ich gerne höre.
Ich weiß nur, dass er die Reiter-Community sehr erzürnt hat.
Stimmt, das war das. Darüber haben wir, glaube ich, sogar schon mal geredet.
Ich privat auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir... Doch, im Podcast haben wir auch drüber geredet. Ja.
Der ist auf jeden Fall als Comedian bekannt und auch als Moderator. Der ist auch mal hier bei Jan Böhmermann bei Neo Magazin Royal dabei gewesen und so weiter. Und wie gesagt, man kennt ihn aus Instagram oder aus Spotify oder wo auch sonst her. Cooler Dude, hat diverse eigene Fernsehsendungen, auch Aurel Original oder so zum Beispiel, gibt's auch. Und jetzt sollte da eben so ein neues Format mit ihm gedreht werden. Das da hieß, ich glaube, es hieß das große Menschenquiz oder sowas. Muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht den allzu geckigsten,
innovativsten Namen. Das zieht jetzt nicht so die Leute.
Das zieht nicht so wirklich die Leute, beziehungsweise es zieht eher Leute einer Zielgruppe, die sie nicht ziehen soll, oder so. Also weißt du, eher so das große Menschenquiz klingt so eher so nach Björk Pilawa moderiert mal wieder irgendwas Lustiges und dann schaltet da eher so 70 plus ein oder sowas. Aber das war es eher nicht so. Das ist eine ganz frische Sache gewesen. Und zwar ging es darum, dass Aurel Merz selbst Kandidat in dieser Show ist und es immer noch 2 weitere Gäste dazu gibt. In der ersten Episode, es wurden an dem Tag 2 Shows gedreht, ich war in beiden als Gast dabei. Und in den ersten beiden waren noch dabei Parshad und Checker Tim oder wie dieser Typ heißt, irgend so ein
Checker Tim.
Elevator ja. Boy. Ich habe einen Elevator Boy live und in Farbe. Ich wollte gerade sagen, in der freien Wildbahn gesehen, was aber gar nicht stimmt. Es war ja alles hier trotzdem gefilmt. Aber ich war ihm nah. Ich war keine 10 Meter von diesem Elevator Boy entfernt. Und ich will ja nicht zu viel verraten, aber so viel kann ich sagen. Der ist auf TikTok schon ganz gut aufgehoben. Der hat sehr gut ausgesehen, das muss man ihm lassen. Und das war's auch schon wieder. Tja, schade.
War da nicht so viel Brain vorhanden?
Da war auf jeden, das will ich ihm gar nicht unterstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein smarter
Typ ist.
Oder
war eher so Team, es sei schlau, stell dich dumm.
Nein, nicht mal das. Der ist wirklich Team. Ich bin eigentlich nur auf 10 Sekunden nice in die Kamera gucken, auf TikTok konditioniert. Und ich kann keine 30 Minuten Show tragen. Der war komplett überfordert einfach mit der Situation. Zumindest hat er, so wie ich das hier mal dramaturgisch einschätzen würde, mit meinem Regieblick.
Wie ist denn das eigentlich? Wie lange filmt man denn da so?
Naja, das kommt ja komplett drauf an. Ich meine, bei Wer stiehlt mir die Show damals mit Joko the Jokos? Und wer war da alles dabei als Kandidat? Olli Schulz und Nilam Farouk und so. Das war die Staffel. Ihr erinnert euch, wenn ihr es gesehen habt. Das Ding ging 4 Stunden oder so, ne? Da gab es sogar eine kleine Pause dazwischen.
Ja, die Show geht ja auch so lang.
Aber ansonsten haben wir da wirklich, also, und es wurde durchgedreht. Ich meine, klar, 1, 2, 3 kleine Wiederholungen oder so. Aber ansonsten wurde da durchrasiert. Das ging ewig. Jetzt diese Show, wo ich da letzte Woche war, das ist ja ein viel kleineres Format. Ich kann mir vorstellen, dass die das am Ende auf 30 oder, nee, 45 Minuten oder so dann runterkürzen und dann so im Vorabendprogramm oder eher später hinten raus dann so ausstrahlen oder eh nur in der Mediathek, ich habe doch keine Ahnung. Und so lange haben wir da halt auch gedreht, aber ich meine, trotzdem ist TikTok und Vorabendserie unterscheidet sich ja trotzdem nochmal eklatant zeitlich. Ja.
Absolut. Ja, ja, also das ist ja eh ein Problem mit der Aufmerksamkeitsspanne, die uns von TikTok und Reels und sowas so kaputt gemacht wird, obwohl die ja jetzt dann auch wieder mehr live und mehr längeres Format und so. Du darfst jetzt, glaube ich, auch 2 Minuten auf TikTok was erzählen. Also ein bisschen längere Aufmerksamkeitsspanne, aber trotzdem irgendwie das Hirn muss ja mit der Reizüberflutung klarkommen und dann passt es halt nicht länger auf als 2 Minuten und braucht dann neuer Input.
Ja, du, keine Ahnung. Ich habe TikTok doch nie in meinem Leben ausprobiert und ich sollte es, glaube ich, auch nicht machen, weil es ist ja, glaube ich, das krasseste Rabbit Hole, in das man reinfallen kann. Das ist noch schlimmer als die Playa del Inglés zusammen mit 3-mal täglich. Ich kann nur sagen, TikTok-Star bedeutet nicht gleichzeitig Fernsehstar. Das ist die Erkenntnis, eine der vielen Erkenntnisse, die ich aus diesem Tag mit herausgenommen habe.
Ja, Shortform kannst du sehr gut editieren, wie du rüberkommst.
Ansonsten, zweiter Gast in dieser einen Show war Parshad, kannte ich davor gar nicht. Das ist so eine Comedian. Und die ist mega. Die war Bombe. Die hat abgeliefert, Leute. Also wirklich, da konnten alle anderen nach Hause gehen. Und in der zweiten Show waren neben Aurel Merz quasi auch noch als KandidatInnen am Start Ali Neumann. Und für den war ich ja eigentlich da. Ich meine, Aurel Merz fand ich auch schon davor cool. Dachte mir auch, macht auch bestimmt gute Laune da, 2 Shows mit Aurel Merz anzuschauen. Aber Kandidatin der zweiten Show war niemand Geringeres als Pierre M. Krause. Und ich bin wirklich, ich gebe es hier offen und ehrlich zu, ich bin ganz großer Pierre M. Krause-Fan. Grüße gehen raus.
Der ersten Stunde.
Ich bin Pierre M. Krause-Fan der ersten Stunde, als Pierre M. Krause noch lange nichts mit ARD, Mediathek und irgendwelchen Kurzstrecken und sonst was zu tun hatte, was auch ein geiles Format ist. Ich liebe es. Ich habe alle Folgen durchgebinged. Aber wirklich, ich bin noch aus
als
Zeiten
von... Als
er
noch kleiner Reporter bei SWR 3 war.
Als er noch mit klein im Radio, mit seiner Stimme im Radio bei SWR 3 war, da war ich schon Pierre M. Krause-Fan. Wirklich, ich bin Pierre M. Krause-Ultra der ersten Stunde. Und da dachte ich mir, ab dem Moment war mir klar, das Ticket, das nehme ich doch mit. Dafür 0 Euro. Das ist mir Pierre M. Krause wert. Da komme ich doch auf jeden Fall vorbei. Und das Format war dann so, es gab dann auch noch eine Moderatorin, die ich zum Beispiel überhaupt nicht kannte, aber das ist irgend so eine Sportmoderatorin gewesen, die jetzt aber wohl auch ein bisschen Entertainment machen darf. Die hieß, glaube ich, sogar Laura oder Anna. Eins von beiden. Sie hieß auf jeden Fall irgendwie wie ich. Aber es tut mir mega leid. Ich kannte sie nicht und ich habe sie auch seitdem nicht mehr gesehen. Ich kann es euch nicht sagen, aber ein bisschen entspannt muss ja auch noch bleiben. Ich kann euch ja nicht alles über das Format verraten. Also wenn ihr wissen wollt, wer die Moderatorin da war, dann müsst ihr euch im September die Show auch wirklich anschauen. Inhalt dieser Show war tatsächlich, oder das Format, bestand daraus, dass eben diese drei Leute, einer davon immer Aurel Merz, geraten haben. Es ging auch immer um irgendwas. Du konntest am Ende immer sowas Lustiges gewinnen. Was genau, verrate ich euch auch nicht, aber es war immer was Witziges, was auch sich von Show zu Show so ein bisschen durchgezogen hat, diese Gegenstände, die man da gewinnen konnte. Und dann war es so, dass die schon lange davor bestimmt immer 5 Menschen von der Straße, sage ich jetzt einfach mal, also quasi so normale Leute, die man nicht irgendwelche Personen des öffentlichen Lebens, gecastet hatten. Und dann wurden mit denen immer so Spiele gespielt, sage ich jetzt mal. Ganz einfache Spiele, also angefangen von ganz einfachen Spielen, wie dass die sich hinter irgendeine Wand stellen mussten und nur die Köpfe zu sehen waren und die KandidatInnen dann raten mussten, wer davon wohl der Größte und wer die Kleinste oder umgekehrt wäre oder so. Und sie rausfinden mussten, wer von groß bis klein sie sortieren sollten. Oder andere Sachen, dass die dann irgendwelche Gedichte schreiben sollten, heimlich natürlich, und dann mussten die dann nachraten, welches Gedicht von wem war oder sowas. Und das aber natürlich auch alles dann immer noch mit zwischendurch so Fragen stellen und so. Und das, ich fand's echt witzig. Also, verstehst du, was ich meine? Ist das ungefähr so?
Ich verstehe, was du meinst. In meinem Kopf ist gerade, es klingt so ein bisschen wie Taskmaster, nur, also von dem, was sie machen müssen. Falls ihr, wahrscheinlich kennt ihr Taskmaster nicht, ist eine britische Sendung, gibt's jetzt auch schon in der, was weiß ich, 200. Staffel gefühlt, von zwei Comedian erdacht, oder von einem Comedian erdacht, und er macht mit seinem Kumpel, und die laden sich immer, ich glaube, es sind 6 Promis ein, die dann auf irgend so ein Landgut, so ein kleines Häuschen geschickt werden und dann Aufgaben bekommen. Und zwar so ganz bescheuerte Aufgaben, wie bringe diesen Löffel zum Schweben. Und dann müssen sie durchs Haus rennen und dann kriegen sie, läuft die Stoppuhr, und dann müssen sie gucken, wie sie diesen Löffel zum Schweben bekommen. Oder was hat sich in diesem, mussten sich einen Raum angucken, oder was hat sich in dem Raum verändert? Oder das eine war, sie müssten das Licht ausschalten. Da werden die Augen verbunden, wachen quasi in einem Raum auf, wo das Licht an ist, und sagt, okay, ihr müsst das Licht ausschalten. Und der ist so abgetrennt und da ist natürlich ein Lichtschalter, der funktioniert nicht, und dann müssen sie loslaufen durchs ganze Haus und rausfinden, was denn jetzt dieses Licht an- und ausschaltet. So. Und der Witz ist aber, dass dann der Taskmaster, dieser Comedian, dann entscheidet, wer die Aufgabe denn am besten gelöst hat. Und das sind dann alles Comedians, die das mit mehr oder weniger Ernsthaftigkeit lösen oder manchmal sehr kreative, dumme Ideen haben zu diesen sehr kreativen, dummen Aufgaben. Und so ein bisschen klingt das auch. Und da ist dann auch viel von der Bewertung, ist dann aber auch viel, was fand ich jetzt lustig? Also wie hast du das gelöst? Und die sitzen dann auch im Studio und gucken sich das zusammen an, wie die Produktion dann diese Aufgabenlösung zusammengeschnitten hat, und können dann verteidigen, was sie denn da so gemacht haben vor dem Taskmaster. Und da entstehen dann auch immer sehr lustige Austausche. So ähnlich klingt es. Ich weiß, es ist nicht das Gleiche, aber da muss ich gerade dran denken.
Also einmal, da klingelt tatsächlich was bei mir.
Wir haben es zusammen geguckt.
Glaube,
wir haben,
glaube ich, 3 oder 4 Folgen zusammen geguckt. Ich glaube, das mit dir schon mal zusammen gesehen zu haben. Letztes Jahr an Ostern, damals in einem anderen Leben, als ich an Ostern bei dir in deiner Heimat Hutt war, im Westen da drüben. Und da haben wir, glaube ich, das zusammengeschaut. Ich erinnere mich an irgendeine Folge, wo sie irgendwie einen Turm bauen sollten, mitten im Wald.
Mit Paletten.
Mit Paletten,
den höchsten
oder
Turm.
So. Und
war
dann,
auch grandios.
Und dann nochmal, wo sie irgendwie so einen Kreis in den Schnee machen sollten. Und wer den größten Kreis da in den Schnee reinzieht, den größten, geradesten Kreis oder so, hat gewonnen.
Mit einem
irgendwie sowas.
Ding, genau. Sie hatten quasi so viel Vorbereitungszeit, wie sie wollen. Und wenn sie anfangen, den Kreis zu ziehen, dann müssen sie den Kreis aber auch fertig machen. Und der größte Kreis hat gewonnen. Ja, ja.
Genau, daran erinnere ich mich, das war auf jeden Fall sehr lustig. Tatsächlich funktioniert das, was ich da gesehen habe, komplett anders, ehrlich gesagt.
Ja, ja, aber nur von diesen Aufgaben wie arbiträr, so wer ist der Größte oder so, ratet mal.
Ja, wobei, ich meine, die Promis, also jetzt sagen wir mal hier Ali Neumann, Pierre M. Krause und Aurel Merz und so weiter, die mussten ja überhaupt nichts weiter machen, als einfach nur die ganze Zeit Fragen stellen und grübeln, yes, und raten. Und diese Performances an sich mussten tatsächlich diese Normalo-KandidatInnen machen, wie ein Tanztanzen oder sowas. Aber die wurden dafür nicht auf eine Art bewertet, sondern es musste am Ende immer geraten werden, wer hat das gemacht. Und das fand ich ganz spannend, weil es ja schon dann so ein bisschen um Menschenkenntnis ging. Wie schätze ich diese Leute ein und wem traue ich eher zu, diesen Tanz getanzt zu haben? Wem traue ich eher zu, dieses Gedicht geschrieben zu haben oder so?
Aber das kann doch auch total nach hinten losgehen. Dieser große bärtige Typ, der kann sicher keine Gedichte schreiben. So, also es spielt dann doch sehr viel mit Klischees.
Absolut, wobei die da tolle Gäste dabei hatten, die natürlich überhaupt nicht so stereotyp denken und die natürlich auch währenddessen schon auch Fragen stellen konnten und so.
Also das man stimmt, hat jetzt nicht aber nur das ist redaktionell so dann schon eine Herausforderung.
Ja, genau, aber man hat jetzt nicht einfach so stupide einfach immer nur gesagt, ja, vom Aussehen her oder so, du machst das und du machst das, sondern es wurden Fragen gestellt und so weiter.
Also so ein bisschen eher wie ein anderes Format, wo Pierre im Krause auch dabei ist, im SWR, dieses, wo sie rausfinden müssen, wer der Lügner ist. Also wo es immer drei Leute gibt, die behaupten, das Gleiche getan zu haben und nur einer davon hat es gemacht. So, ich habe den höchsten Fallschirmsprung der Welt gemacht oder so. Es sind drei Leute, die das Gleiche behaupten und dann sitzen da doch immer die gleichen Smudo und die eine von
den Fallers. Leute, schreibt mal in die Kommis, ob euch die Fallers was sagen. Das ist so, das ist quasi GZSZ für Süddeutschland, so ein bisschen. Und für alte Menschen in Süddeutschland. Die Fallers gibt's nicht mehr, das ist ja traurig. Das ist wie die Lindenstraße eine Institution gewesen. Und das heißt, das ist quasi, was du da beschreibst, ist dieses Beruf, wer bin ich oder was bin ich, Schatzi? Und was du da gerade beschrieben hast, ist immer nur die letzte Runde. Oh Gott, Leute, ey, wir bringen hier alles durcheinander. Also das, was Schatzi eigentlich meint, diese Show, das ist die mit dem, welches Schweinerl hätten's denn gerne. Und zwar gibt es da immer vier KandidatInnen. Ja, es sind irgendwie Kim Fischer und die eine von den Fallers und PM Krause und Smudo oder so. Und ich glaube, einer ist auch immer wieder mal ausgetauscht. Und dann sitzen gegenüber, ich glaube, immer drei oder vier Leute.
Drei Leute.
Es werden immer drei Runden gespielt. Und in jeder Runde sitzen da drei verschiedene andere Leute. Und die behaupten jeweils alle drei das Gleiche. Und zwar heißt es, mein Name ist Katharina, schieß mich tot und ich bin die beste Metzgerin aus der Pfalz oder irgendwie sowas. Und dann sagen die alle drei das Gleiche. Also es geht immer um einen Beruf tatsächlich. Auch irgendwas Verrückteres oder so. Und dann setzen die sich auch hin und dann werden Fragen gestellt, immer der Reihe nach.
Jeder darf eine Frage stellen, immer abwechselnd. Und die haben, glaube ich, insgesamt nur 3 Minuten oder so, es ist relativ kurz. Und da müssen sie eben einloggen, wer der Richtige ist.
Wer wirklich die beste Metzgerin der Pfalz ist. Also es geht eher darum, dann rauszufinden, wer von denen antwortet quasi am kompetentesten, auch auf die präzisesten, skurrilsten Fragen.
Genau.
Beziehungsweise wer outet sich als dann doch lügende Person, weil da doch gar keine Ahnung da ist.
Die sind schon krass gut, die Leute, die dann immer das so tun. Also absolut. Dass die wirklich da auch mit dem stoischsten Gesicht irgendwie sagen, ja, natürlich. Ja, wir machen das so und so. Und die haben halt eigentlich, die machen das nicht, aber die haben sich eine sehr gute Story irgendwie überlegt und ziehen das durch. Also es ist sehr faszinierend. Manchmal habe ich auch gar keine Ahnung, wer es sein könnte.
Voll. Und dann musst du halt da wirklich geschickt Fragen stellen. Wenn die sagen, ich bin die beste Metzgerin aus der Pfalz, dann würde dann Smudo fragen, okay, Katharina, sag doch mal, bei einer Lungenwurst, ist das Infektionsrisiko, wie sehr muss man da bei der Kühlkette aufpassen? Wie schnell kann das sein, dass da doch Salmonellen reinkommen?
Ja, das klingt wie so eine Frage, ja.
Irgendwie sowas. Du musst halt so ganz präzise dann so fragen, um die irgendwie zu enttarnen oder so. Also ja, es ist schon auf jeden Fall lustig. Und dann, was du meinst, ist immer die letzte Runde, weil ja immer dann sie spielen zwei Runden mit zwei Berufen und davon ist ja jeweils immer nur eine Person. Nee, das ergibt
genau,
keinen Sinn.
Nein, aber es gibt dann vier Lügner und die haben dann aber sowas, dass sie quasi nochmal was ganz anderes Wildes sagen und dann müssen die entscheiden, was davon denn jetzt richtig ist.
Genau, also es gibt am Anfang in dieser Show immer erst zwei Runden mit jeweils drei verschiedenen Leuten, die jeweils aber nur einen Beruf sagen. Leute, ich hoffe, ihr kommt hier noch irgendwie mit, sorry.
Ich weiß es
nicht. Und dann in der dritten Runde, da kommen dann nochmal alle LügnerInnen, also die vier übrig gebliebenen sozusagen. Und die behaupten dann jeweils einzeln für sich nochmal irgendwie was komplett Crazyes. Das hat dann nichts mit Beruf zu tun, das hat dann mit irgendwas zu tun. Das kann dann sein, ich bin Heinz-Peter aus Gütersloh und ich habe zu Hause die größte Eisenbahnsammlung der Welt. Und das ist, glaube ich, noch harmlos gewesen zu dem, was da sonst so alles genannt wird. Und dann setzen die sich wieder hin und dann muss wieder geraten werden, wer von den Vieren jetzt wirklich sein crazy Hobby in echt hat und wer davon gelogen hat. Aber die behaupten dann nicht mehr das Gleiche, sondern die behaupten jeweils was Unterschiedliches. Also es ist komplex, es ist knifflig und kompliziert, aber es ist eine geile Sendung. Also falls ihr mal in Süddeutschland sein solltet und SWR empfangt, ich kann es nur empfehlen. Empfehlung geht raus an dieser Stelle.
Ich möchte übrigens meine Fake News etwas zurückrudern. Die Fallers gibt es noch?
Jetzt bin ich erleichtert, Schatzi. Gott sei Dank, mein Leben macht wieder einen Sinn.
Die Fallers sind so alt wie ich. Ziemlich genau. Die Erstausstrahlung war am 25. September 1994. Damals noch auf Südwest 3. Es gibt 1176 Folgen. Wikipedia behauptet also 29 Staffeln, weil die nach Jahren gehen. Eigentlich müssen es kleinere Staffeln sein, weil der SWR sagt, wir sind in der 138. Staffel. Das sind die Fallers. Es gibt Crossovers mit Dahorm ist Dahorm, die BR-Variante davon, die bayerische Variante davon und der Lindenstraße. Und noch was sehr Trauriges zu sagen, die Frau, über die wir geredet haben, ist Ursula Cantieni und die ist tatsächlich verstorben. Anscheinend, oder?
Nee, wann?
Nein, stimmt gar nicht. Sie ist nicht verstorben. Ihre Rolle ist verstorben.
Oh mein Gott, Schatzi, du haust hier eine Fake News nach dem anderen raus. Wenn jemand von RTL unseren Podcast hören würde, da würden morgen aber die Schlagzeilen hochkochen.
Nein,
Joana erklärt Ursula Cantieni für tot.
Für tot.
Ja, oder noch besser,
sie lebt
so
noch.
Bildüberschrift, Schatzi, Bildüberschrift. Ursula Cantieni tot? Fragezeichen.
Ja, ja. Geil. Nein, Johanna Faller, ihre Bühnenpersönlichkeit, ist gestorben in diesem Jahr. Und sie hat von der ersten bis zur 1164. Staffel mitgespielt. Krass. Und jetzt ist die Frau auch Mitte 70 und hat wahrscheinlich keine Lust mehr und hat gesagt, schreibt mich raus, Leute, ich will jetzt nicht mehr das ganze Jahr lang Fallers schleifen. Aber die hat seit 29 Jahren, hatte die einen festen Job als Schauspielerin. Wie geil ist das denn?
Ja, wer kann das schon von sich behaupten? Vor allem mit derselben Rolle, Schatzi. So, und jetzt ungefähr so lange, wie die Fallers schon Folgen haben, so lange zelebrieren wir hier auch gerade hier, Stichwort zelebrieren, zelebrieren wir hier schon meine Pointe raus, die ich eigentlich nur kurz mal schnell knackig hier rausliefern wollte.
Ja, Podcast-Folge
voll. Was ich eigentlich bei dieser Show erfahren habe und erlebt habe, denn das Lustigste habe ich noch überhaupt nicht erzählt, Leute. Ja, ich weiß, es ist schwer nachzuvollziehen. Ihr glaubt es wahrscheinlich nicht mehr, aber da kommt noch was. So, auf jeden Fall, das war das Format. Das haben wir jetzt ja hoffentlich alle verstanden. Oder auch nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wahrscheinlich haben wir jetzt einfach auch schon von zu vielen Formaten geredet und ihr checkt einfach gar nichts mehr. Es ist nicht schlimm.
Wir haben
gar kein
die
Problem.
Müssen raten, die müssen blind raten von fremden Menschen, wer die besten Gedichte schreibt und so. Menschenkenntnis
nicht blind.
So.
Nicht blind, die dürfen Fragen stellen und die dürfen diese Menschen noch anschauen und anfassen, aber ja, so ungefähr. Auf jeden Fall, das war echt, also ich fand das Format eigentlich ganz witzig, ich werde mir das auf jeden Fall auch anschauen. Im September, wenn es ausgestrahlt wird, bei zwei Folgen sitze ich auch directly im Publikum. Ich
Wo
habe krass geactet. Ich habe, ZDF, Moment.
Das sind hier die wichtigsten Facts. Die war übrigens auch am Stadttheater Konstanz. Ursula Cantieni.
Dann muss ich sie ja fast kennen. Wir haben uns wahrscheinlich nur um 87 Jahre verpasst.
Diese Show übrigens, von der wir gerade geredet haben, heißt Sagt die Wahrheit.
Habe ich doch fast richtig gesagt mit
Beruf.
Wer bin ich oder so ähnlich.
Ja.
ZDF, denke ich mal.
Alles
also,
klar.
Also auf jeden Fall Aurel Original, was ja die bisherige Satire-Show von Aurel Merz ist, die läuft in der ZDF-Mediathek. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn du einmal beim ZDF bist, warum sollte der den Sender wechseln? Also ich glaube, dass das jetzt auch dann weiterhin ZDF sein wird. Egal, ansonsten guckt einfach, googelt einfach hier das große Menschen-Quiz oder so ähnlich und dann werdet ihr es schon finden.
Alles klar, machen wir.
Auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte, ja, sagt sie jetzt nach ungefähr
53,5
Minuten.
Ich sag mal ganz dezent, QED, Quod Erat Demonstrandum.
Also, ich sag mal so viel, du hast da einen ganz großen Beitrag dazu beigetragen. Ohne dich hätte ich hier schon vor einer halben Stunde meine Pointe erzählt. Das sei aber was? Mal wirklich sicher. Ja. Naja, auf jeden Fall. Siehst du, deswegen durftest du beim Kindergeburtstag nicht dabei sein, weil sonst wir gar nicht zu Ende gekommen wären. Du crashst einfach alles, Schatzi.
Klar, ich crashe alles. Mhm.
So, auf jeden Fall. So, jetzt kam ich da an. Alles supidupi. Ich wurde da platziert. Ich war ja auch komplett alleine. Ich habe mir übrigens auch schon überlegt. Ich habe zwar gehofft, das wird nicht passieren, aber es kann ja immer mal sein, dass du dann doch angequatscht wirst. Von dem Moderator oder von wem auch immer während der Show, um irgendwie Stimmung zu machen, werden ja manchmal so Leute angequatscht. Und wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Mit wem bist du da? Und ich habe mir gesagt...
Thomas Gottschalk immer jede Show einmal...
Zum Beispiel. Oder bei Let's Dance, da holen sie auch immer Leute aus dem Publikum, die dann die Karten mit den Ergebnissen holen sollen oder so. Ich habe mir fest vorgenommen, sollte ich angequatscht werden, ich werde die reine Wahrheit sagen und sagen, ich hatte nichts Besseres zu tun und die Karten waren umsonst. Das hätte ich gesagt, wenn mich jemand gefragt hätte, hi, warum bist du hier? Hätte ich gesagt, ja, sorry, aber ich hatte nichts Besseres zu tun und das Ticket war kostenlos. Weil ich war ja auch alleine da. Ich habe mich so ein bisschen komisch gefühlt, weil ich dann plötzlich dachte, ich hatte kein Problem damit, mir das so für mich selber zu organisieren, weil ich dachte, ja, ich gehe auch alleine ins Theater und die Stars. Aber dann doch plötzlich zu so einer Aufzeichnung zu gehen und dann da einfach alleine ins Publikum zu sitzen, hatte ich erst gedacht, ist vielleicht ein bisschen strange, aber Schatzi, ich wurde gerettet. Und zwar... wurde ich dann platziert, man wird ja da richtig, also das ist ja wirklich echt, also schon fast Schauspiel würde ich es fast nennen.
Choreografie.
Du darfst dich dann nicht einfach irgendwo hinsetzen, da gibt es wirklich ChoreografInnen, die dann auswählen nach Körpergröße, nach Outfit, nach die Stars, wer sitzt wo neben wem oder so. Und ich wurde dann auch platziert und landete dann, wie es der Zufall wollte, neben einer sehr viel älteren Dame. Also, und mit sehr viel älter meine ich da wirklich, ich würde sagen, irgendwas zwischen 70 und 80. Ohne sie jetzt irgendwie, also ich hoffe, ich liege da nicht komplett falsch. Es tut mir sonst sehr leid, falls du uns hörst. Sorry. Sie hatte auch eine Gehhilfe dabei und so. Die war auch nicht so gut zu Fuß. Und sie war weit entfernt vom restlichen Zielpublikum, sag ich mal so. Ich habe aber auch, ich habe auch rausgefunden, warum sie trotzdem da war. Denn wir kamen dann doch so ein bisschen ins Gespräch und dann fand ich schon mal heraus, dass diese Frau, und da habe ich sie direkt ins Herz geschlossen, weil ich es auch selber so gefühlt habe, ein ultra überdimensional riesengroßer Quiz-Fan ist, Schatzi.
Alles klar, und da war die Ebene gegeben und ihr wart auf einer Wellenlänge.
Da dachte ich, komm in meine Arme, ich habe dich gefunden, meine Seelenverwandte. Die liebt Quiz-Sendungen über alles. Die binge-watcht Quiz-Sendungen, was das Zeug hält. Und ich dachte nur, geil, kommt mir bekannt vor. Das ist mein Leben.
Ich auch.
Und sie macht aber nicht nur das vor dem Fernseher, sie macht es auch wirklich leidenschaftlich im Fernsehen, weil diese Frau war Profi. Die war auch Alleinreisende, so wie ich. Aber die hatte damit überhaupt gar kein Problem. Die hat mir Storys erzählt, wo die schon überall war. Die ist jede Woche bei einer anderen Show. So, also, da, no joke. Die ist wirklich jede Woche bei einer anderen Show, hat sie mir auch erzählt, die wird ja so gern mal zum Quiz-Champion kommen oder auch hier, was du da gesagt hast, gefragt, gejagt, das wäre ja ihr Traum. Aber leider sind die ja in Hamburg und das ist ja nicht gerade um die Ecke, aber sie hat eine Bekannte in Hamburg und vielleicht kann sie mal bei der eine Woche unterkommen, dann könnte sie da eine Woche, wenn die wieder mal aufzeichnen, eine Woche jeden Tag bei gefragt, gejagt ins Publikum sitzen und da auf Kommando klatschen. Also diese Frau, da brannte die Leidenschaft in ihren Augen. Ich habe es genau gesehen, ich habe es gespürt und ich konnte es...
Hast es gefühlt?
Erwidern konnte ich es. Das war wirklich lustig. Und dementsprechend ist die halt auch in diesem Format gelandet, weil das ja so groß angekündigt war unter das große Menschen-Quiz und sie ja für alle Quizze sich anmeldet. Beziehungsweise, ich wette, die hat kein Internet. Sie hat immer von der Frau bei der Telefon-Hotline hat sie gesprochen. Wahrscheinlich
geil.
Wird bei ihr halt einfach...
So, aber die kennt sich wahrscheinlich schon. Dann sagt sie, ja, Gisela, was für Quizze hast du mir anzubieten?
Umgekehrt, die wird angerufen. Sie wird angerufen, weil sie hat dann immer wieder gesagt, ja, also wenn sie mich dafür mal wieder einladen würden, da würde ich dann auch hingehen. Ja, und dafür hatten sie mich ja auch schon mal gebucht. Also diese Frau hat das ernst genommen. Die war bestimmt schon Rentnerin, aber die hat das wirklich, die war hauptberuflich, ist die Quiz-Sendungspublikums-Zuschauerin.
Life goals.
No joke. Wirklich wahr. Und sie wird richtig angerufen und dann wird immer gesagt, hier, da haben wir da mal wieder Tickets und hier Tickets und so. Und dann geht sie da einfach hin. Und so auch für diese Show, weil sie mir auch schon erzählt hatte, ja, aber ich war auch dann schon bei so ein paar anderen Shows hier so, ich weiß gar nicht, was sie erzählt hatte, aber eher dann diese Castingshows oder sowas, aber so wie sie meinte, nee, das war mir dann zu viel Spieleshow und ich bin doch eher die Quiz, ich will eher nur Quizze. Deswegen habe ich dann gesagt, nee, das will ich nicht, aber wenn mal wieder ein Quiz gibt, dann könnt ihr mich wieder einladen. Und dann wurde sie diesmal wohl wieder eingeladen, weil diese Show ja unter dem Label Quiz lief, wobei es sind ja auch alles Comedians so, die machen auch so währenddessen so schon auch so ein bisschen ihr Zeug. Das heißt, man kann es auch gucken um des Comedy-Zwecks willen, aber zwischendurch wird halt so ein bisschen Rätsel geraten. Deswegen hat es schon auch eine Form Quiz-Charakter, aber es werden jetzt nicht so konkret Fragen beantwortet. Ja, ich finde, es hat schon einen Quiz gehabt. Also für mich war, ich bin auf meinen Quiz, wie sagt man, Dings gekommen, wie sagt man das? Ich bin auf meine Quizkosten gekommen.
Ja, dann.
Die Dame neben mir, die musste erst so ein bisschen warm werden. Wir haben uns in der Pause unterhalten, da meinte sie erst so, sie fremdelt doch mit dem Format, das ist ja doch nicht wirklich Quiz, es ist mehr so Spieleshow, wo ich ihr recht gebe, es wurde mehr gespielt als gequizt, weil am Ende des Tages wurden da ja nicht einfach nur eine Frage nach der anderen beantwortet, sondern da wurde sehr viel Gedöns gemacht, bis am Ende irgendwer irgendwas erraten musste. Aber ich kann jetzt schon mal so viel sagen, als wir dann nach der zweiten Runde rausgingen, da meinte sie, ach jetzt doch, eigentlich würde ich sagen, doch, hat mir schon ganz gut gefallen. Vielleicht guckt sie sich das dann sogar im Fernsehen an.
Und das ist dann wohl eine hohe, gute Bewertung bei jemandem, der so ein Profi ist.
Upsi, und in dem Moment fällt mir ein, dass auf der Eintrittskarte,
dein Ernst?
die ich hier eher sogar noch zu liegen habe, wie wir Berliner BrandenburgerInnen ja immer so schön sagen, dass da ja sogar draufsteht und ich nehme alles zurück, Leute. Es steht drauf, eine Produktion von ARD, Mediathek, SWR und Space Cabana. Oh Gott,
ich dachte gerade, du sagst, da steht drauf, ich darf ja gar nichts davon erzählen. Das wäre jetzt der Super-GAU. Okay, Podcast-Folge im Eimer. Ich habe ganz kurz, und dann wirft sie das Handy runter. Ich habe ganz kurz, ist mein Herz ein bisschen runtergerutscht. Aber gut, nein, das ist jemand anders, der das mit unserer GEZ wird das von jemand anders bezahlt. Schön.
Oh Gott, scheiße, Leute, so gut bin ich vorbereitet. Ey, diese Eintrittskarte liegt einfach neben mir. Das hieß das große Menschenraten. Alles falsch und sogar bei Menschen ist rechts oben dieses Branded-Ding, dieser Kreis, wo ja normalerweise so ein R drin ist, wie bei Elmex oder es gibt ja auch noch, keine Ahnung,
Copyright.
Cola, keine Ahnung. Und da ist ja bei ARD hat ja immer diesen Kreis und dann eine 1. Das ist da rechts oben. Und hinten steht irgendwas zu Auszug aus den AGB. Moment, ich lese mal kurz die AGBs durch.
Aber bei
okay, Raten, ich habe sie nur schnell über...
Muss ich ja sagen, dann finde ich das legitimer. Dann hat man kein Quiz erwartet, sondern nur Menschen raten. Und das hat ja dann gepasst. Also haben sie es gar nicht so falsch gelabelt.
Absolut, aber der Frau haben sie natürlich trotzdem verkauft, weil ich glaube, die brauchten dringend die Tickets. Ich habe nämlich einen Tag, bevor die Show war, nochmal eine Mail bekommen, dass da noch immer noch Plätze frei wären. Und da hatte ich aber schon mein Ticket, weil es halt einfach ein neues Format ist. Keiner kennt es. Es war mitten in der Woche, mitten am Nachmittag. Ja, so viel dazu. Ich habe mir gerade die AGBs durchgelesen. Da steht nur was zu meiner eigenen Gefahr. Da steht nur drin, dass ich vielleicht sterben kann während der Show, wenn da Pyrotechnik und so weiter am Start ist. Da steht drauf, dass ich das alles auf meine eigene Gefahr mache, dass ich mit Gesundheitsrisiken selber klarkommen muss, wenn da was passiert und dass ich alle meine Rechte abtrete, sowohl gesundheitlich als auch sonst wie, wenn ich da im Fernsehen beim Nasepopeln ausgestrahlt werde, dann ist es meine eigene Schuld und nicht die des Senders.
Apropos Pyrotechnik, noch ganz, ganz, ganz kurzer Einschub. Ich habe ein wunderbares Reel gesehen von etwas, was du mir vorenthalten hattest, als wir über den ESC redeten. Nämlich wie sehr Olli Schulz besorgt war darüber, dass die Pyrotechnik ausgeht und für Deutschland nichts mehr übrig bleibt.
Ja, wie lustig. Er hat wahrscheinlich, okay, lass mich raten. Ich habe ja mir, wie habe ich ja schon vorletztes Mal erzählt, ich habe mich gerade nicht verholpert, das war wirklich vorletztes Mal in der ESC-Sendung. Da habe ich ja erzählt, dass ich die komplette Show noch einmal angeschaut habe, aber da mit der Audiokommentar von Jan und Olli.
Mit dem unqualifizierten Kommentar von Jan und Olli.
Nein, das war mega. Die haben das gut gemacht. Ich fand es unterhaltsam. Auf jeden Fall hat Olli tatsächlich, er hat wirklich 3-4 Male oder so immer wieder das Gleiche gesagt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das sehr gut anbietet, das als Reel zusammenzuschnipseln, immer so direkt hintereinander. Er hat wirklich das jedes Mal, wenn irgendwie bei einer Show krasse Pyro am Start war, immer wieder gesagt, oh nein, die sollen aufhören. Du, ich habe richtig Angst, nachher ist für Lord of the Lost nichts mehr übrig. Das hat er jedes Mal gesagt.
Ja, das ist mir gerade in den Sinn gekommen.
Ja, beim ersten Mal dachte ich so, okay, lustig. Beim zweiten Mal dachte ich so, ja, Olli, den Witz hast du schon gemacht. Hast du vergessen oder wie? Und beim dritten und beim vierten Mal dachte ich so,
ich glaube, er war wirklich
Scheiße,
besorgt.
Ich glaube, der ist wirklich besorgt, ja.
Der hat wohl keine Ahnung, wie große Bühnen funktionieren.
Ja, also das war sehr cute und ja, das habe ich dir wohl vorenthalten. Aber ja, guckt es euch an, entweder die komplette Show, so wie ich, oder nur das Reel, dann habt ihr es auch komprimiert. So, Pyrotechnik gab es bei uns nicht. Es gab nur Glitzervorhänge und lustige Comedy-Kandidaten und ein bisschen was auf die Ohren und ein bisschen was zu sehen und eine sehr witzige Beisitzerin. Denn,
sehr schön,
kurz bevor die Show dann losging, und wir hatten ja schon drüber geredet, was die schon alles so erlebt hatte und was die für ein Publikumsprofi ist. So, ne? Die war quasi der Brad Pitt, die Julia Roberts unter den Quiz-Sendungs-PublikumskandidatInnen oder TeilnehmerInnen oder wie nennt sich das? PublikumszuschauerInnen. Dann meinte sie plötzlich irgendwie so, ja, jetzt mal gucken, ob das gleich der Christian ist, der das Warm-up mit uns macht. Da wusste ich Gott sei Dank schon, ich kannte das ja auch schon von Wer steht mir die Show. Bevor der ganze Scheiß wirklich losgeht, kommt ja immer noch so ein anderer Clown auf die Bühne. Das ist dann noch nicht Aufzeichnung. Das ist dann quasi wirklich nur die Show für uns. Das ist auch irgendein Moderator, der aber nicht die Show moderiert, sondern der moderiert quasi die Aufzeichnung von der Show. Das ist jetzt ein bisschen, ja, Inception-mäßig. Aber es passiert folgendermaßen. Und zwar kommt der schon vorher auf die Bühne und macht mit uns tatsächlich so eine Art Warm-up. Der erklärt uns schon mal, wie wir so klatschen sollen, wann wir an welchen Stellen lachen sollen und wie wir wie reagieren sollen und übt das mit uns mehrere Male. Der Trick an der ganzen Sache ist, das habe ich inzwischen auch mir sagen lassen, dass wir in dem Moment zwar denken, wir üben nur, aber in Wirklichkeit wird auch schon währenddessen aufgezeichnet,
damit du einspielen kannst.
Damit die genügend Klatschmaterial auch haben. Weil gerade während der Show ist ja dann doch eher die Kamera auf das Bühnengeschehen gerichtet und dann kann nicht parallel noch irgendwie die ganze Zeit Publikum eingefangen werden. Und deswegen haben wir davor immer schon so eine halbe Stunde Klatsch-Warm-up und Lach-Warm-up und Oh-Warm-up und Hahaha, Warm-up und so weiter und so fort. Das wird schon alles aufgezeichnet. Das ist schon, da muss man schon krass liefern hier. Das ist schon alles on air. Da ist die Kamera schon scharf geschaltet, während wir das da machen. Und das macht immer irgendein anderer Mensch, der dann aber später nicht in der Sendung vorm Fernseher zu sehen sein wird. Und da meinte sie dann schon, oh, mal gucken, ob das wieder der Christian ist, der gleich kommt. Da dachte ich schon so, okay, krass, die ist sogar so krass im Game, dass sie den Warm-Upper schon persönlich kennt, oder wie? Okay, cool. Und dann, Schatzi, halt dich fest, es war der Brüller. Dann ging das los, dieser Christian. Es startet ja meistens so, dass die einen so ein bisschen verarschen, weil die dann erst hinter der Bühne aus dem Off mit ihrer Stimme so ein bisschen die Show anmoderieren. Und dann denkt man immer, also man denkt immer zum ersten Mal, wenn man drin ist, weil ab dem zweiten Mal hat man es ja dann gecheckt, dass jetzt die Show gleich losgeht, weil er anmoderiert. Er sagt dann immer so, jetzt, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Freuen Sie sich auf das Fernsehhighlight des Jahres. Bla, 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 so. Und das sagt er so. Und die Frau immer so neben mir, so eiskalt immer zu mir rüber. Der verarscht uns nur. Der verarscht uns nur. Gleich kommt er raus. Der verarscht uns nur. Wo ich schon so dachte, okay, alles klar. Ich habe einen Profi neben mir. Und dann wird es noch viel krasser, Schatzi. Dann fing er irgendwann an, so nochmal lustige Sachen zu sagen, von wegen, was wir jetzt gleich machen sollen. Diese Frau konnte mitsprechen. Ich muss sagen, ist eher ein Qualitätssiegel ihrerseits als ein Qualitätsgütesiegel des Warm-Uppers seinerseits.
Wenn der einfach immer nur sein Gedichtchen aufsagt, ist ja auch lame.
Absolut, wo ich denke, ich meine, man muss doch damit rechnen, dass da auch öfters mal die gleichen Leute sitzen. Und dann, also wenn ich das mal machen würde, vielleicht mache ich das sogar irgendwann mal, you never know. Ich würde mir doch jedes Mal was Neues überlegen, weil wenn da dieselben Leute sitzen, das ist ja mega peinloh. Naja, auf jeden Fall fingen sie dann an, immer so 3 Millisekunden, bevor es erst gesagt hat, meinte sie,
wie so in der Kirche, wenn dir langweilig ist.
Ja, dann raunte sie mir plötzlich so zu, pass auf, jetzt sagt er gleich, dass wir so richtig ausrasten sollen. Und dann, und jetzt rastet mal so richtig aus. Ich dachte schon so, okay, wow, jetzt wird's creepy. Und dann ging's weiter, bis zu, dass sie so plötzlich so ihre Hände, also halb um meinen Hals legte und irgendwas sagte von wegen, oder ob sie ihren Nebenmann erwürgen. In dem Moment ruft da der Typ von hinter der Bühne, und jetzt könnt ihr das machen oder ihr erwürgt euren Nebenmann. Und ab da dachte ich so, okay, wow, der Abend kann lustig werden. Und dann ist der Typ auf die Bühne gerannt und sie nur, klar, Christian, ich hab's gesagt. Die Frau war einfach nur der Burner. Und so ging das in einem fort. Die konnte diesen Typen, die konnte den soufflieren. Sie hat auch wirklich die ganze Zeit gesagt, sehen Sie, ich kenne alle Tricks. Ich kenn ihn. Ich könnte einspringen. Wenn Christian krank wird, ich kann einspringen. Und ich sag euch, wie es ist, Leute. Sie könnte einspringen. Safe. Diese Frau kann diesen Warm-Up besser
imitieren. Hast du eigentlich ihren Namen erfahren?
Nein, leider gar nicht. Es war auch bis zum Ende, es war so, weil sie hatte auch was Unnahbares auf eine Art. Sie war jetzt nicht so, sie war eigentlich nicht so kumpelig, so wie ich es jetzt so rüberbringe. So war sie eigentlich gar nicht. Sie hat immer so kurz was gesagt und dann war sie wieder so voll in ihrem Film-Ding sie irgendwie so drin.
Okay.
Aber dann, also, ja, also ich habe ihren Namen nicht erfahren. Ich weiß eigentlich gar nichts von ihr. Es ist super sad. Aber wir hatten trotzdem eine gute Zeit. Sie konnte wirklich diesen Christian von wirklich vorne bis hinten, konnte sie alles mitzitieren. Sie hat sogar auch sofort bemerkt, dass er ja heute was sehr, also farbtechnisch sehr pastellig unterwegs wäre. Weil normalerweise würde er immer sehr knallige Farben tragen. 3 Sekunden später sagt Christian, ja, ich habe mich ja farbtechnisch heute so ein bisschen ans Studio angepasst. Hier ist ja alles mehr so pastellig. Normalerweise trage ich ja eher so knalligere Farben. Diese Frau, ey, ich konnte irgendwann nicht mehr. Also Aurel Merz und Parshad und Ali Neumann und PM Krause, der TikToker jetzt mal außen vor, in allen Ehren. Ihr wart auch ganz toll, aber die größte Comedy hatte ich mit meiner Sitznachbarin an diesem Tag. Die war einfach nur der Knaller. Das war schon wirklich sehr, sehr lustig, wie sie einfach Christian, unserem Warm-Upper, wirklich, also, sie konnte, die hätte den Lippensynchron synchronisieren können. Ohne Scheiß. Das war so lustig. Ich bin wirklich einfach ausgerastet. Ja, das war echt mein Highlight dieser Show. Und dann nahm die Show ihren Lauf und es war dann auch alles ganz nett. Ich fand es wirklich eigentlich ganz unterhaltsam. Ging auch nicht so lang, 2 Shows hintereinander. Trotzdem war ich da nach 3-4 Stündchen wieder draußen. Alles easy. Flasche Wasser hat man auch noch geschenkt bekommen. Also Leute, wirklich genialer Tag. Ich war happy am Ende des Tages, habe mich dann auch nett von ihr verabschiedet und so, ja, vielleicht sieht man sich ja dann irgendwann bei der nächsten Quiz-Sendung oder so. Und ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Wenn ich zur nächsten Quiz-Sendung gehe, wäre die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall groß, dass ich sie dort auch wieder antreffen könnte.
Müsst ihr eine Einheit bilden. Führt kein Weg dran vorbei.
Ja, man sieht sich ja tatsächlich immer mindestens 2-mal im Leben. Das hat mir ja auch mein Rückflug von Gran Canaria zurück nach Berlin erstmal wieder schmerzhaft bewiesen. Deswegen gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dass ich auch dieser Frau irgendwann demnächst im nächsten Fernsehstudio wieder begegnen werde. Und ich freue mich jetzt schon darauf.
Sehr gut. Jetzt ist der Wanderweg ja gar nicht so weit. Jetzt brauchst du ja gar kein Schweinchen Babe von der Quiz-Sendung zur Quizfrage, oder?
Ja, apropos, Schatzi, heute, wo wir den ganzen Tag ja über Quiz-Sendungen geredet haben, habe ich eine perfekt passende Sache noch zum Ende für dich vorbereitet, nämlich eine Quizfrage.
Wow.
Wow. Nein, Scherz. So schlimm ist es nicht ganz. Ich habe noch was Lustigeres dabei. Und zwar, okay, ich muss jetzt kurz ein bisschen überlegen, wie ich mir das jetzt schön hinbiege. Okay, ich probiere es mal folgendermaßen. Also, diese Frau, der ich da begegnet bin, in dieser Fernsehshow, der ARD, NDR-Fernsehshow, wie wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt haben. SWR, oh, scheiße, alles falsch. SWR natürlich, auch im März, kommt doch auch aus dem Süden. Der ist doch Stuttgarter, glaube ich, dachte ich, oder? Auf jeden Fall ist er Schwabe. Da macht er auch immer zwischendurch so einen Mini-Witz. Die hat ja auf eine Art auch ein gutes Gedächtnis, oder würdest du doch auch sagen? Weil sie hat ja sich sehr gut an das erinnert, was Christian ja jedes Mal macht.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich muss dazu sagen, natürlich ist ihre Gedächtnisleistung jetzt nicht die allerkrasseste, weil wenn sie schon in 30 Shows war und 29 davon Christian geworbt hat, dann irgendwann kann sie es auch unfreiwillig auswendig. Aber nichtsdestotrotz hat meine perfekt passende Quizfrage heute für dich etwas mit gutem Gedächtnis zu tun, Schatzi.
Ja, habe ich eigentlich meistens.
Meistens. Deswegen dachte ich mir, du hast auf der einen Seite auch oft ein sehr gutes Gedächtnis, was random, unnötiges Wissen betrifft. Manchmal hast du ein ganz schlechtes Gedächtnis, wenn es um Dinge geht, an die man sich eigentlich theoretisch locker easy peasy erinnern könnte. Und deswegen,
was du so gesagt hast, na.
Zum Beispiel. Deswegen dachte ich mir, passt diese Quizfrage heute ja wie die Faust aufs Auge oder wie, jetzt muss ich gerade überlegen, was da noch lustig wäre, passt wie eine Essiggurke aufs Liona-Brot. In diesem Sinne.
Oh Gott, rette mich.
Also ich finde damals, als ich als Kind noch Wurst gegessen habe, fand ich so ein Butterbrot mit Liona und Essiggürkchen obendrauf eigentlich ganz geil.
Absolut.
Absolut. Es gibt auch noch, es gibt inzwischen bestimmt auch hier von diesem Dings mit der Mühle vorne drauf.
Richtig vegane Fleischwurst. Liona, alles am Start.
Absolut. Also natürlich meine ich hier, alles ist nur vegan. Dementsprechend kommt jetzt auch deine absolut vegane, fleischfreie, glutenfreie, laktosefreie Quizfrage für dich am heutigen Tag, Schatzi. Hast du dein Notizbuch in der einen Hand und hast du die Ginkgo-Tabletten, die das Gedächtnis unterstützen, in der anderen Hand und hast du deine Lesebrille, die einen ja auch immer noch ein bisschen schlauer aussehen lässt, auf dem Kopf, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Ich habe ein bisschen Angst, dass du sie kennst, dass du die Antwort kennst. Aber egal, wir werden es herausfinden. Wer in London einen bestimmten Beruf ergreifen will, braucht unbedingt ein gutes Gedächtnis und muss für A. einen Posten im Beatles-Museum alle 211 Songs der Band vorsingen oder muss für B. den Taxischein wissen, wie die etwa 25.000 Straßen Londons heißen? Oder C. muss für den Service im Parlament lernen, wie die 650 Abgeordneten ihren Tee trinken? A, B oder C, Schatzi, was denkst du?
Also, ich fände es ein bisschen seltsam, wenn alle Leute im Beatles-Museum singen können müssen. Vor allem, wer hat Bock, sich da hinzusetzen und sich 200 Songs vorsingen zu lassen? Ich glaube, das finde ich so ein bisschen krass. Was anderes, was ich dachte, was ich gewusst hätte, ist, wenn du im Tower, wenn du da ein Guard sein möchtest, die haben so schwarz-rote Kleidung an, das sind doch alles, kommen aus dem Militär, die machen auch Führungen und da musst du auch eine, da musst du irgendwie ein Jahr lang in Lehre gehen und alles Historische auswendig lernen und dann schreibst du so eine richtig fette Prüfung über die Geschichte und alle Jahreszahlen und so, dass du dann selber Führungen machen darfst und da so ein Guard sein darfst. Also das ist auch ein richtig krasser Job. Genauso Taxifahrer, es kann gut sein, aber alle Straßen auswendig lernen ist sehr unwahrscheinlich und außerdem gibt es heute Navis und wen interessiert das? Ich dachte, es geht jetzt so ein bisschen darüber, dass sie die Zahlen auswendig lernen müssen. Es gibt doch bei dem Spiel Scotland Yard wurden doch jeder U-Bahn-Station wurde irgendeine Nummer vergeben und dann kannst du auch nach Nummern dich orientieren. Aber das am wahrscheinlichsten, was britischste ever, ist für mich der Servicekraft im Parlament, die wissen muss, wie jeder Abgeordnete seinen Tee nimmt. Das ist für mich am praktischsten irgendwie und am britischsten und noch irgendwie am umsetzbarsten. Zu sagen, du musst alle wie so und so viel tausend Straßen auswendig lernen oder Beatles-Songs vorlesen. Aber zu sagen, hey, du bist ein neuer Abgeordneter, wie nimmst du deinen Tee? Und dann speicherst du das, wenn du sein Gesicht siehst, finde ich, glaube ich, noch am einfachsten. Und wenn ihr sagt, ich möchte meinen Tee, dann weißt du, ah ja, der trinkt seinen Tee mit einem Schuss Milch und zwei Würfeln Zucker. Deswegen nehme ich C.
Alles klar. Schatzi entscheidet sich nach äußerst klugem Abwägen für Antwortmöglichkeit Nummer C, nämlich, dass man wissen muss, wie welcher Abgeordnete im Parlament seinen, ihren, euren Tee trinkt. Mit Zitrone, mit Zucker, mit Milch, mit ohne dies, das. Da wird es die tausend verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten geben, denke ich mir. Dachte ich mir zumindest, als ich diese Quizfrage auch live damals verkündet hörte. Und ich sag, wie es ist, Schatzi, ich hätte mich gleich entschieden wie du. Ich hatte auch am Ende, glaube ich, zu C getippt, weil ich dachte, ach, das stelle ich mir irgendwie ganz witzig vor. So, und es ist ja auch eine wichtige Geste, das zu wissen, so wie er so in Deutschland man ja auch dann irgendwann von seinen nächsten Kollegis weiß, ob die ihren Kaffee schwarz trinken oder mit viel Milch oder mit wenig Milch oder mit Zucker.
Naja, du weißt das, weil du der Lakaie warst, der immer kochen musste. Ich weiß das nicht über meine Kollegen. Die haben sich ihren Kaffee schön selbst gemacht, aber davon kann man ja nicht immer ausgehen.
Also gut, okay, wenn man Regieassistentin am Theater sein möchte, dann muss man unter anderem neben noch ungefähr 3 Trilliarden anderen Qualifikationsmöglichkeiten auch wissen, wie jeder einzelne Mensch aus dem Ensemble und sämtliche sonst theaterschaffende RegisseurInnen, BühnenbildnerInnen und AusstatterInnen ihren Kaffee trinken. Aber du, Schatzi, das war noch die leichteste Übung. Tja, leider wissen wir jetzt immer noch nicht, ob das die richtige Antwort war. Denn ob du wirklich richtig liegst, erfährst du, wenn Laura dir folgenden Artikel vorliest. Ich fange mal spannend an. Es ist nämlich hier, also ich bin hier wirklich, Leute, wir sind hier, wir waren ja schon überall. Wir hatten schon Qualitätsmedien wie Promiflash oder Die Bunte oder
Google-Übersetzen-Blog.
Ganz genau. Wundervibe, alles war schon dabei.
Ja.
Heute sinken wir vom Niveau ein bisschen tiefer. Also Achtung, wir sind bei Zeit Online gelandet.
Aha.
Dementsprechend habe ich hier eine Reportage von Zeit Online. Die dauert jetzt ein bisschen länger, ich überspringe natürlich ein paar Sachen.
Bitte.
Aber sie fängt sehr literarisch an. Und genauso werde ich dich jetzt auch hier literarisch in die Auflösung deiner Quizfrage einführen. Ilber Loker rattert auf seiner Honda C90 durch die Rush-Hour. Er schlängelt sich mit dem Motorrad durch den morgendlichen Stau, quetscht sich vorbei an den Rücklichtern der roten Doppeldeckerbusse und wenn gar nichts mehr geht, steigt er auch mal ab und schiebt seinen Honda über den Bürgersteig. Es gibt kein Anhalten. Das ist Lokas Credo. Nicht im Leben und nicht im Verkehr. Obwohl beides für ihn eigentlich das Gleiche ist. Manchmal ruft Loka dabei laut die Namen der Straßen, über die er brettert, durch die Häuserschluchten. Okay, und jetzt geht's schon gut los. Gracechurch Street, Bishopsgate, Threadneedle Street, Old Broad Street, Austin Friars. Also das kann man ja nicht mal aussprechen, geschweige denn sich merken. Und als er die Honda schließlich doch vor einer Austin Friars... Und okay. Als er die Honda schließlich doch vor einer schmalen Stadtvilla zwischen den Wolkenkratzern abstellt und sich den Helm vom rabenschwarzen Haar zieht, wiederholt er noch einmal die Wegbeschreibung. Er kann nicht anders. Loka will Taxifahrer werden und lernt für die Aufnahmeprüfungen. Während in Deutschland ein einmaliger Ortskundetest zum Erhalt der Lizenz genügen kann, müssen Anwärter in London und jetzt kommt's, eine ganze Reihe brutaler, und mit brutal ist nicht untertrieben, Examen bestehen, bevor sie sich hinters Steuer der legendären schwarzen Taxis setzen dürfen. Durchschnittlich brauchen Schüler dafür zwischen läppischen 3 und 4 Jahren. Um überhaupt eine Chance zu haben, müssen sie sich den Londoner Stadtplan mit seinen rund 25.000 Straßen und 10.000 Sehenswürdigkeiten einprägen. Und zwar nicht nur Wahrzeichen wie Tower Bridge und Buckingham Palace, sondern auch Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Botschaften, Kirchen, Theater, Friedhöfe, einfach jeden Ort, an den ein Fahrgast vielleicht gebracht werden möchte. Und natürlich die kürzesten Routen dazwischen. Deswegen gilt die Londoner Taxifahrerprüfung als einer der härtesten Tests der Welt. Genannt wird er selbst offiziell einfach nur The Knowledge. Das Wissen.
Knowledge.
Okay, The Knowledge. Das Wissen. Und damit habe ich mich schon disqualifiziert, weil ich kann nicht mal den Namen dieser Prüfung richtig aussprechen. Jetzt kommt's. Und zwar steht hier noch da, dass seit mehr als 150 Jahren müssen diese Cabbies, also so heißen die Taxifahrer,
ja, noch früher sind sie Fiaker gefahren.
Droschken. Ja, genau, weil jetzt kommt es nämlich. Also seit 150 Jahren müssen die für dieses Knowledge büffeln. Und zwar ergab sich das folgendermaßen. Es war der viktorianische Polizeipräsident Sir Richard Maine, der die berüchtigte Prüfung ins Leben rief. Zu viele Fahrgäste hatten sich während der Weltausstellung von 1851 darüber beschwert, dass die Taxifahrer sich mit ihren Droschken verfahren hätten. Und so erklärte Maine, dass jeder Kutscher London ab sofort wie sein eigenes Wohnzimmer kennen müsse. Eine Reihe von Musterrouten wurden ausgewählt, die jeder Taxifahrer im Schlaf beherrschen sollte. Die Musterrouten gibt es immer noch. 320 Strecken stehen heute im sogenannten Blue Book, das mittlerweile pink ist. Das Blue Book ist die Bibel der Knowledge Boys and Girls, wie Schüler des Tests genannt werden. Sie müssen aber nicht nur die Routen auswendig lernen, sondern auch im Umkreis einer Viertelmeile von Start und Ziel jede Sehenswürdigkeit kennen, bevor sie den schriftlichen Multiple-Choice-Test mit seinen 30 Fragen bestehen können. Und das ist erst der Anfang. Denn wer das schriftliche Examen geschafft hat, auf den warten die mündlichen Prüfungen. Das Blue Book bringt einen bloß durch den äußersten Kreis der Hölle. Es folgen die Appearances, die anfangs in einem Abstand von 56... Okay, wow, ich kann ja gar nichts. Er ist
ein auftauchendes Appearance. Läuft's. Knowledge.
Danke für deine Korrektur. Also Knowledge und Appearances. Also Knowledge und Appearances. Am Ende des Tages weiß man überhaupt gar nicht mehr, was richtig ist. Das ist das Motto der Folge. Also es folgen dir Appearances, die anfangs in einem Abstand von 56 Tagen stattfinden. Der Prüfer gibt dem Kandidaten dabei 2 Punkte, die irgendwo innerhalb eines Radiuses von 6 Meilen um die Kreuzung Charing Cross im Zentrum Londons liegen. Der Kandidat muss dann die kürzeste Route zwischen diesen beiden Orten aufsagen. Je näher er der Ideallinie kommt, desto mehr Punkte erhält er. Wer einen Ort nicht kennt, verliert Punkte. Wer falsch abbiegt, verliert Punkte. Wer nicht rechts des Ziels anhält, sodass auch behinderte Menschen sicher das Taxi verlassen können, was ich sehr korrekt finde, verliert er Punkte. Wer nur zögert, verliert Punkte. Aber wer es schafft, innerhalb von maximal 7 Appearances, die jede aus nur 4 Fahrten bestehen, eine bestimmte Anzahl von Zählern zu sammeln, also Punkte, darf... Wow, in den nächsten Höllenkreis. Dann kommen die Appearances, nämlich in einem Abstand von 28 Tagen. Danach 21 Tage und zum Schluss wartet als Zugabe noch eine Prüfung über die Vororte und eine fortgeschrittene Fahrprüfung. Und dann ist es auch endlich schon geschafft, Schatzi. Das heißt...
Und
bitte,
wie,
wenn du.
Wie bringen wir jetzt diesem antiken, 150 Jahre alten System bei, dass es seit 10 Jahren Navis auf Smartphones gibt und es kein Schwein mehr interessiert, dass ein Cabby irgendwie den kürzesten Weg aufsagen kann oder die besten. Also Sehenswürdigkeiten, fein. Aber der kürzeste Weg, dafür gibt es Google. Und Google macht es besser, weil Google weiß auch noch, wo Verkehr ist und so.
Ja, das ist halt einfach super sad. Ich habe mir diesen Artikel heute auch durchgelesen und dachte noch so, ja, vor 20 Jahren hätten wir einfach alle gesagt, oh mein Gott, how genius is this? Und jetzt einfach seit ein paar Jahren denke ich so, hä, als Taxifahrer musst du ja einfach nur ein Handy mit Google Maps drauf haben.
Aber
das
ist krass, wenn du
auch schon
wenn wieder. Du so 10, 15-Jährigen so richtig mindblown willst, dann sagst du, es gab früher... Pizzaboten, die hatten kein Navi. Die mussten wissen, wo du wohnst. Die mussten die Stadt so gut kennen, dass sie jede Straße gefunden haben. Das ist krass.
Ja, voll. Ich meine, Stadtkarte on fleek. Ich weiß noch, wie wir in Urlaub gefahren sind und unser Vater ist gefahren. Unsere Mutter saß nebendran mit dem ungefähr 3 Meter dicken Auto, wie nennt sich das? Hier, Autoatlas-Dingsi, genau, Autoatlas. Der hatte irgend so einen fancy Namen. Der hat, glaube ich, irgend so einen Überbegriffnamen. Aber egal, sowas wie der Duden oder so. Nur nicht der Duden.
Weiß ich gar nicht.
Damit hättest du Menschen erschlagen können oder in den Urlaub fahren können. Und da saß sie da und hat einzeln ihm angesagt, welche Ausfahrt er jetzt nehmen muss, um auf die nächste Autobahn zu kommen, damit wir irgendwann 15 Tage später in der Bretagne dann auch vielleicht mal ankommen.
So wie England drauf ist, werden die das niemals ändern, weil Tradition... Und so. Lieber Leute, lieber länger Leute schikanieren, als sich mal modernen Zeiten anpassen. Das ist sehr britisch.
Absolut. Also ich meine, ich finde es crazy, wo ich denke, okay, wow, ich dachte, an einer Schauspielschule aufgenommen zu werden, ist vielleicht nicht so einfach und ist die härteste Prüfung, die man bestehen muss. Aber ganz ehrlich... Da habe ich ja 30 Millionen Schauspielschulen vorgesprochen und habe dann schon 15 Plätze vielleicht doch noch gekriegt, als bis ich da mal als Taxifahrerin arbeiten darf. Also wirklich, ich habe viele Freunde in unterschiedlichsten Berufen, die auch schon die unterschiedlichsten, ja, also ich kenne wirklich unterschiedlichste krasse Aufnahmeprüfungen für irgendwelche Sachen, die man machen möchte. Von angefangen Medizinstudium, kennt man ja sowieso über Pilotenausbildung bis hin zu künstlerischen Sachen, Schauspiel, Regie, dies, das. Da gibt es wirklich, also Leute, da gibt es Aufnahmeverfahren, wirklich, da, da, das, die sind so crazy, da könnt ihr nicht mal von träumen, ne? Aber diese Taxifahrerprüfung in London, die toppt alles. Alles, was ich in meinem bisherigen Leben über Prüfungen gelernt habe.
Aber du, nach der schriftlichen Prüfung, nach der theoretischen Prüfung, darfst du ja schon fahren. Diese Appearances sind dann ja quasi, während du schon fährst.
Das habe ich nicht mehr mit vorgelesen, weil ich sonst den Rahmen gesprengt hätte mit diesen 3 Seiten Zeit-Online-Artikel. Und ich habe ihn eh sowieso schon gesprengt. Nee, Schatzi, da steht dann weiter unten, dass diese Leute auch bei der 25. Appearances noch kein einziges Mal mit einem Prüfer im Auto saßen. Diese Appearances sind alle imaginär im Kopf. Die sind alle einfach nur vor Ort und du musst es alles aus deinem Kopf heraus aufsagen können.
Wie schön. Okay. Krass.
Mic krass. Drop.
Mehr habe ich da nicht zu sagen. Ja.
Ja, wirklich. Es ist insane. Es ist einfach nur insane. Das ist fast noch krasser als die Frau, die neben mir in der Quiz-Sendung im Publikum saß.
Aber nur fast.
Und auch ihr würde ich zutrauen, dass sie vielleicht in ihrem vorherigen Leben Taxifahrerin in London war.
Wer weiß. So, Schatzi, jetzt hier. Wie sieht's aus? Schaffst du es mit dem Abrappen? Bist du schneller als die letzten 3 Mal?
Ja, pass auf, folgendermaßen. Ich sag euch nur eins. Und zwar, ich habe ja wenig Affinitäten zu Great Britain und überhaupt wegen Wetter und Essen und überhaupt. Aber nach der Sache will ich einmal in meinem Leben in London gewesen sein und ich will dort einmal Taxi fahren. Einfach nur, um danach einfach einmal, also eine Verbeugung ist ja schon gar kein Wort. Ich möchte dann gerne vor dieser Person, die in diesem Taxi gefahren ist, möchte ich mir einmal auf den Boden werfen, deren Füße küssen und sagen, dass es einfach die genialste Person der Welt ist. Ich möchte einmal in meinem Leben von so einem Genie 5 Meter gefahren werden, weil ich glaube, mehr kann man sich ja gar nicht leisten, weil das muss ja scheiße teuer sein, weil für irgendwas muss sich dieser Job ja auch irgendwie lohnen. Aber das ist mein neues Lebensziel, Leute. Einmal in London Taxi fahren. Okay. In diesem Sinne, ich gehe jetzt einen Flug buchen, ich guck mal, wann ich das reinkriege und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann erzähle ich euch, wann wir uns in London sehen werden. In diesem Sinne, Leute, ich hatte Spaß. Das Leben geht weiter, auch ohne Urlaub kann man witzige Dinge erleben. Mal gucken, was ich nächste Woche wieder zu berichten habe und was Schatzi vor allem von ihren crazy Wochenendens, Tripsens, Dingsens da erzählen wird. Und jetzt muss ich die Klappe halten, weil jetzt habe ich trotzdem schon wieder viel zu viel geredet. Leute, ich gehe jetzt Flüge nach London auschecken und dann muss ich schon mal überlegen, was ich da alles essen werde, weil ich glaube, da gibt es nichts Kleines. Ich muss mich jetzt schon an den Geschmack von Earl Grey und
Minzsteak
angewöhnen.
Es ist unglaublich. Leute,
es ist so eklig. Aber egal, ich zieh's durch. Für die Taxifahrer vor Ort ist es mir das wert. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.